Plötzlich ging das auf. Plötzlich war eine Saat, die ich gesät hatte, fing an zu sprießen. Und das kann ich übrigens auch jedem zurufen. Jeder hat im Leben Momente, die einem glücklich erscheinen. Das war ein Glücksmoment. Wenn ich aber, als Joe Cocker in die Kneipe kam, mich gesehen hat, nicht Klavier spielen hätte können in einer Art und Weise, wie es ihn begeistert hätte, dann hätte ich mir maximal ein Autogramm abholen können. Und er hätte sich nicht dran geändert. Ich war aber sozusagen, ich hatte eine Saat gesät und die ging in dem Moment, als er das hörte, auf. Das heißt also, man kann sein Glück auch beeinflussen und man muss es dann auch greifen. Und das ist etwas, was man jedem sagen kann. Seid vorbereitet für den glücklichen Moment.
Hallo ihr Lieben. Wie schön, dass ihr auch in dieser Woche bei einer neuen Folge von Road to Glory mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Joja Wendt. Der gilt als einer der besten Pianisten Deutschlands und begeistert seit Jahrzehnten weltweit sein Publikum mit Virtuosität und Entertainment. An den Tasten wechselt er mühelos zwischen Klassikern wie Schubert und Vivaldi, eigenen Jazzstücken oder Swing-Improvisationen. Nach dem erfolgreichen Start seines neuen Tourprogramms Spiel doch mal leiser ist Joja auch 2024 mit seiner autobiografisch angehauchten Show auf deutschen Bühnen unterwegs. Wir sprechen über das Leben in einer Patchwork-Familie mit 8 Geschwistern, Vor- und Nachteile von Routinen, die Planbarkeit von Glück, Powernaps am Nachmittag und seine tiefe Freundschaft zu Otto Waalkes. Joja Wendt verrät, warum er eigentlich immer und manchmal für sein Umfeld fast schon nervig gute Laune hat, was er seinem Entdecker Joe Cocker am meisten zu verdanken hat, wieso seine Karriere durch einen schlimmen Unfall fast für immer beendet gewesen wäre und in welchen Momenten auch ein bedingungsloser Optimist wie er mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen hat. Hast du meinen Podcast bereits abonniert? Dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Joja Wendt.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Lieber Joja Wendt, herzlich willkommen bei Road to Glory und herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
Ich freue mich sehr, Alex. Vielen Dank.
Was gab's bei dir heute Morgen zum Frühstück?
Heute Morgen hatte ich so ein bisschen Guerilla-Frühstück, weil es gestern lange war. Ich kann mal kurz sagen, was es normalerweise gibt. Normalerweise mache ich mir Haferflocken mit Walnüsse, was bin ich nochmal drin? Walnüsse, Soja, Sonnenblumenkerne, dann irgendwas Obstiges, irgendwas Frisches, eine Birne und Datteln sind auch immer drin. Und das kriegt dann so eine kleine Süße und dann bin ich sozusagen gut für den Tag präpariert, weil das länger vorhält. Heute war es Guerilla-mäßig, weil ich gestern Abend nach dem Konzert, ich hatte Konzert und das ging, war ich um 11 Uhr fertig und war danach noch auf den Geburtstag eingeladen von einem Freund. Dann war ich bei dem Geburtstag von dem Freund und dann habe ich noch einen anderen Kumpel mitgenommen wieder in die Stadt und der hatte aber seinen Schlüssel vergessen und wusste nicht mehr, wie er nach Hause kommt. Und dann habe ich ihn bei mir einquartiert und es hat gedauert. Also das heißt, ich war um 4 im Bett und habe ich heute Morgen aufgewacht und habe mit meiner Tochter, die zufällig auch da war, einfach das gegessen, was noch da war.
Und das ist dann ein bisschen rustikaler,
weil ja, das war dann Brot mit Krabbensalat und was hatte ich denn noch alles?
Auch mal ganz lecker, ne? So ein bisschen deftig, morgens ja, deftig.
Und da hatte sie noch so Hummus und so veganes Zeug und so weiter. Cool. Aber es war eher ein bisschen deftig mit Käse und so Zeugs.
Aber Guerilla-Frühstück finde ich super, das habe ich noch nie gehört, das merke ich mir mal für die Zukunft. Und wann ist so deine Wohlfühlaufstehzeit? Wann ist Joja fit und glücklich und wann kommt er als Grumpy Old Man aus dem Bett gekrochen?
Ich bin ja gar kein Grumpy Old Man, okay, gar nicht. Null, nada. Ich bin also grumpy bin ich nie, wenn ich morgens aufwache. Ich bin immer gut gelaunt und freue mich. Das treibt auch mein Umfeld häufiger mal in Wahnsinn.
Ist der furchtbar gut gelaunt, der Mann?
Ja, oder? Der ist immer so wahnsinnig ekelhaft gut gelaunt. Das ist furchtbar. Aber es hängt natürlich davon ab, wenn ich in Konzertphasen bin, dann versuche ich ein bisschen länger zu schlafen. Ich hatte jetzt gerade, wo ich in Deutschland unterwegs war und dann auch mal nachts nach Hause gekommen bin, das ist natürlich ein absoluter Luxus, mal echt bis 12 Uhr mittags geschlafen, was großartig war. Aber so am normalen Alltag bin ich so zwischen 8:30, 8:30 auf Beinen.
Und Stunden ist bei dir von bis, also was brauchst du, also schon, ne? Bist ein Murmeltier, weil es gibt ja Leute, die sagen mir manchmal, ich bin mit 5 Stunden völlig fein.
Ja, ich weiß auch nicht, manchmal schläft man ja auch nicht so gut, dann sind es halt 5, aber oder man wacht auf. Ich hatte es auch ganz komisch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Manchmal gehe ich dann, sagen wir mal, um 12 ins Bett und wach um 5 auf und kann nicht mehr einschlafen. Und dann suchte ich vielleicht nochmal eine Stunde irgendwie irgendwas im Internet und dann schläfst du mal wieder ein bis 9 oder 10. Weißt du, das kommt auch mal vor.
Bist dann wie unter einer Walze, dann wachst du auf und denkst, oh Gott, ich war doch schon wach und wieso ist es denn jetzt schon 9:30 oder 10, habe ich auch schon mal gehabt.
Also, und wie ist es bei dir? Ich bin auch ein großer Freund von Naps, von Nachmittags, kleinen Mittagsschläfchen.
Ja, du, das habe ich bis heute noch nie ausprobiert. Ich habe einmal habe ich es ausprobiert und da habe ich einen richtig großen Fehler gemacht. Ich habe nämlich zu lange gepennt. Ich habe dann gelernt, du darfst nur 20 Minuten, du musst dir einen Wecker stellen, maximal. Ja. Dann ist es super, dann hast du richtig Energie getankt und wenn du darüber pennst, dann ist alles vorbei. Dann fühlst du dich 100 Jahre älter. Aber ich habe auch von vielen gehört, das ist wirklich gut, so ein Powernap am Nachmittag.
Ich habe ja so eine Konzertroutine, wo das immer fest mit drin ist, ne, so ein Powernap.
Und hast du so eine Matte dann dabei oder was in der Garderobe oder im Hotel oder wie machst du das?
Mein Tourleiter sorgt immer dafür, dass ich entweder ein Sofa oder irgendwas da steht.
Also irgendwas ist da.
Ich habe auch schon mal auf Klavierdecken geschlafen, weiß ich was, wenn es irgendwo in der Halle war, mein Freund hier Otto Walkes, der hat immer so ein Feldbett mit. Das haben die wirklich mit, ne? So ein Feldbett, weil er sich auch mal hinlegt, nochmal vor der Show. Ja. Das ist wirklich auch eine schöne Sache, muss ich sagen.
Also es bringt dir was und du sagst aber auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, also Powernap ja, aber auf keinen Fall länger als 15 Minuten. Also 20 ist schon die Extreme.
Ja, 20 ist schon maximal.
Aber du kannst dann auch schnell einpennen, sagst du?
Ja, ich kann schnell einpennen und wache dann auch schnell wieder auf und bin auch wieder gut drauf. Ja.
Und ich hatte dich unterbrochen, du meinst also länger als 20 ist, was? Irgendwas wolltest du noch sagen?
Ja, ich meine, das hast du ja gerade schon angedeutet, wenn man länger als 20 ist, dann kommt man in so eine Tiefschlafphase, die lässt dich schwer wieder zurückfinden in die wirkliche Welt.
Wenn du mal nicht kreativ bist, das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor, aber wie sieht denn dann für dich ein schnurrender, toller, bräsiger Tag aus, wenn du mal nicht Klavier spielst, übst, wobei gibt's das überhaupt? Fragezeichen. Wir nehmen jetzt mal an, du hast mal einen Tag fast ohne Musik und ohne Termin und einfach so ein Tag, der nur für dich ist. Was machst du dann, um happy zu sein?
Also ich bin ja ein großer Freund von Routinen, weil das zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben, weil sonst kann man, glaube ich, meinen Beruf gar nicht so richtig ausüben. Aber mal so ein richtiger, bräsiger Tag, das hängt natürlich davon ab, wo ich bin, fängt mit Sport an, dann mit dem Frühstück und dann mit irgendwas an Aktivität. Also ich bin leidenschaftlicher Kitesurfer. Ich bin leidenschaftlicher Tischtennisspieler tatsächlich. Okay, leidenschaftlicher Klavierspieler, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist aber auch immer noch mal ein Hobby geblieben.
Eben, das ist einfach deine Leidenschaft. Das ist ja nicht nur ein Beruf. Du machst es ja, weil du Bock drauf hast.
Ja, manchmal setze ich mich einfach hin und das ist das Schöne ist, wenn ich nichts vorhab, setze ich mich trotzdem hin. Das ist wie so ein Ventil, das ist wie so ein innerer Crave, der sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ich bin gern draußen. Ich mache gern, wie gesagt, ich bin Sport und aktiv. Und im Moment richte ich auch gerade, deswegen war ich auch schon weniger geflasht von deiner Wohnung hier. ich bin auch gerade dabei, eine Wohnung einzurichten und sowas. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß, ne? Und auch architektonisch, ich habe so eine alte Ruine, das ist so eine alte Schmiede. So eine alte Industrieruine. Und die mache ich gerade, mit den Fenstern und wie das früher war, mit den alten Schornsteinen und mit so einem großen Kamin und ach, das ist ein Traum. Also sowas liebe ich.
Also ich merke schon, langweilig wird es jedenfalls in deinem Leben nicht. Du hast immer irgendwas Spannendes um die Ohren. Du bist im kommenden März für einen Termin, dann im Mai, im September und Oktober mit deinem aktuellen Programm Spiel doch mal leiser auf Deutschlandtour. Du hast schon, glaube ich, diverse Konzerte dieses Jahr ja auch gespielt mit dieser Tour. Spiel doch mal leiser heißt auch deine 2021 veröffentlichte Biografie. Ist denn dann diese Tour auch so eine quasi musikalische Biografie? Hast du da so ein paar Bonbons eingebaut? Magst du da noch mal ganz kurz erzählen für Fans, die noch nicht die Möglichkeit hatten, diese Show zu sehen?
Ganz genau. Also das ist wirklich so, dass ich mich musikalisch so durch mein Leben robbe. Und Spiel doch mal leiser ist ja der Titel, ist ja sozusagen ein Ausspruch, der mich mein Leben lang begleitet hat. Und der Untertitel ist ja, und warum es gut ist, dass ich darauf nicht gehört habe.
Das hätte ich natürlich noch ranhängen müssen.
Nee, es ist bloß so, weil meine Mutter hat gesagt, wenn du Musik machst und das als Beruf machst, dann musst du das auch, die Musik auch adressieren. Ja. Und ihr schlimmstes Szenario wäre gewesen, wenn ich irgendwo in der Hotelhalle sitze und spiele so im Hintergrund nur als Hintergrundrauschen und sozusagen das, was ich da spiele, nicht auch irgendwie künstlerisch adressieren könnte. Und natürlich ist es immer so gewesen mit den vielen Geschwistern, die ich hatte, dass wenn die dann irgendwie Hausaufgaben machen mussten und so weiter, ich habe gespielt, dann hieß es immer, spiel doch mal leise.
Da muss ich schon mal reingrätschen. Jojo hat nämlich 8 Geschwister, aber da werde ich ihn später auch nochmal zu fragen. Er ist an einem Kessel Buntes groß geworden. Es war immer was los mit so vielen Geschwistern. Und du warst, glaube ich, der drittjüngste, ne? Also du hast dann auch ganz schön dich behaupten müssen, aber
das ist ja so, dass die Eltern mit der Erziehung gar nichts mehr zu tun haben bei so einer Community. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch ein soziales Rüstzeug mit, das man als Einzelkind möglicherweise dann oder anders vielleicht erlebt. Ne? Das heißt, es gibt ja nichts Ehrlicheres, als wenn ein Kind einem Kind etwas sagt und noch mal ehrlicher ist es, wenn es ein Geschwisterkind ist. Also da kann man sich nicht verstecken in irgendwas. Und wenn man irgendwas irgendwie Scheiß gebaut hat, dann kriegt man das sofort zurück. Insofern, das wappnet einen schon fürs Leben. Und weil bei uns eben auch Kommunikation groß geschrieben wurde. Also wir haben sehr viel gelacht. Wir sind uns sehr ähnlich. Wir haben sehr viel gleiche Interessen und sind so auf einem auch Humorlevel, dass mir, habe ich das Gefühl, auch in meinem Beruf, also meinem Job, den ich mache, in der Kommunikation sehr hilft. Und weil ja Klavierspielen doch eine recht einsame Sache sein kann, und das sieht man ja auch bei vielen Klavier-Nerds, der ich ja auch war, dass man sich sehr mit sich und seinem Instrument beschäftigen muss, ist das natürlich ein super Ausgleich, wenn du deine Familie hast, die sozusagen den Gegenpol bietet.
Tja, Einzelkind wäre dann, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Dann hättest du wahrscheinlich noch eine andere vielleicht Wendung genommen in deinem Leben, ne? Und wärst dann tatsächlich ein Eremit oder ein super Nerd geworden, wer weiß das schon. Aber das ist ja nur reine Kaffeesatzleserei. Nochmal zurück zu deiner Live-Tour. Also die Fans können sich freuen auf tolle Musik, aber eben auch ein paar Erzählungen. Also du sprichst mit dem Publikum, dafür bist du ja auch bekannt, dass du das auch ganz direkt ansprichst und das ein bisschen einbeziehst. Was würdest du denn sagen bei so einer Tour? Da gibt es ja so zwei Seiten, glaube ich, in jedem Künstler, in jeder Künstlerin. Es gibt die wunderbaren, großartigen Seiten, wenn man auf Tour ist, aber es gibt auch Seiten, wo man sagt, oh ja, kann man, muss man aber nicht. Was wäre denn da bei dir die Antwort bei den großartigen Seiten und bei den auch nicht zwingend? Ja, kann ich darauf
eingehen? Gerne. Ganz kurz eben noch zum Inhalt der Tour, weil du mich da gefragt hast, bin ich gar nicht so richtig
reingehen. Nee, das, also...
Das Schöne an dieser Tour jetzt, und das ist der erste, die wirklich so authentisch ist, ist, dass ich wirklich stöbern konnte, auch musikalisch stöbern konnte in meinen Erinnerungen und in dem, was ich so erlebt habe. Und so ein Musiker, aber auch so ein normales Leben, ja gerne, danke.
Ich schenke noch ein bisschen Jasmin-Tee nach.
Oh, ich liebe Jasmin-Tee.
Bitte aber. Und
der liebe Alexander hat mir einen 2,5-minütigen Jasmin-Tee aufgegossen.
Der hoffentlich nicht zu stark ist, aber Julia hält sich wacker.
Jasmin-Tee macht glücklich.
Sehr schön.
Und insofern kann das gar nicht stark genug sein. Okay. Auf jeden Fall, dann kommen dann solche Anekdoten. Ich fange an mit dem Stück, mit dem allerersten Stück, das ich jemals live auf der Bühne vor Publikum gespielt habe. Das ist ein alter Blues-Traditional, St. Louis Blues in meiner Art und Weise spiele ich den. Und das ist einfach eine schöne Klammer, damit klammer ich sozusagen dieses Konzert auf. Und dann kommen, schön, ich kann mal eins rausgreifen. Zum Beispiel war ich, als ich meinem Vater erzählt habe, dass ich Musiker werden will, war das natürlich für meinen Vater, der Akademiker ist und gehofft hat, dass ich Arzt oder Jurist oder was werde, eine schwere Stunde. Und dann hat er aber tatsächlich, hat sich nichts anmerken lassen, sondern hat das sofort akzeptiert und gesagt, dann möchte er aber auch mit mir einmal nach New Orleans zur Wiege des Jazz fahren. Und muss man vorstellen, ich habe ja 8 andere Geschwister noch und er ist mit mir alleine dahin gefahren. Das heißt also, da haben die schon mal so ein bisschen sparsam geguckt, ne? Warum fährt Papi jetzt mit dem dahin und so. Und das zeigt auch das, was ihm das bedeutet hat und was für ein Statement er da auch setzen wollte. Und dann sind wir da tatsächlich hin und dann haben wir es war auch für ihn natürlich toll, dann sind wir dann so durch die verschiedenen Clubs und Jazzclubs und New Orleans, das war noch vor der Flut sogar, da war also richtig was los in der Bourbon Street und rechts und dann sind die Preservation Hall und haben eine Band gehört und dann sind wir abends nach so einem Konzert sind wir dann zum Hotel wieder durch die Bourbon Street geschlichen und da war rechts noch, also wirklich nur so ein kleiner Schlauch, so eine Kneipe und war kein Mensch mehr drin. Hinten am Ende saß eine Pianistin am Flügel und der Barkeeper. Und dann haben wir uns entschieden, ach komm, trinken wir mal einen Absacker hier, ein kleines Bierchen und so. Und sind da reingegangen. Und dann habe ich die Pianistin gefragt, ob ich nicht auch ein Stück spielen kann. Und dann hat sie gesagt, ach komm, ist sowieso nichts los. Normalerweise schwierig. Also kein anderer Musiker, der da einen Job hat, lässt einen anderen spielen, weil, ne, aber sie hat gesagt, hier ist sowieso nichts los, komm, lass den Kleinen doch spielen. Und ich war jung. Da hat sie gesagt, der kann mir nicht gefährlich werden. Und dann hab ich hingesetzt, gespielt und auch ein bisschen was Flottes gespielt, so New Orleans Jazz. Und das kam so eine Gruppe von Touristen draußen vorbei und hat gesehen, oh, da ist noch was los, komm, lass mal reingehen. So, dann stellte sich so eine Gruppe von 10 Leuten um aufs Flügel und ich habe gesagt, was wollt ihr hören? Und dann habe ich das gespielt und dann, war großes Hallo. Das kriegte eine große Gruppe mit, die noch vorbeiging vorne, die kam auch rein. In kürzester Zeit war die Kneipe bumsvoll. Die Pianistin merkte plötzlich, oh, hier geht was, ne? Legte sich auf den Flügel wie Michelle Pfeiffer, sang ein Lied. Die Leute, ja, und haben gejubelt. Mein Vater saß am Tresen und kriegte ein Freibier nach dem anderen. Und also, das war, und dann am Ende des Abends schlichen wir dann nach Hause und mein Vater sagt, weißt du was? Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, du sollst mal doch Musiker werden. Da habe ich am Ende auch noch was von.
Wunderbar.
So, und im Zuge dieser Tour sind wir dann nochmal, wollte er mit mir so eine Paddeltour durch die Swamps machen. Und es gab da so eine Paddeltour, hat er gebucht. So ein Typ, der so durch die Swamps fährt, durch die Sümpfe rund um New Orleans. Und da gibt's dann so Schlangen, kleine Alligatoren und so richtig durch die Natur. Und da fährst du mit so einem Auto bis zum Schluss. Du musst sagen, muss mich unterbrechen.
Nee, alles gut. Du noch, ich finde das wunderbar bisher. Sehr lebendig.
Da fährst du mit so einem Auto direkt bis, was ist zum Ende der Straße, wo dann die Sümpfe anfangen. Das ist wirklich, also wirklich so eine Gravel, so eine Dirt Road, so eine, also eine nicht asphaltierte Straße. Und am Ende war so eine Kneipe oder so eine Land, Kneipe, ja, wie man sie so aus den alten Filmen kennt, weißt du, mit so einer Schwingtür und dann kam er rein und war so eine Musikbox und da waren so ein paar trübe Gestalten, saßen am Tresen, eine zahnlose Frau stand in der Mitte und tanzte so nach der Musik von einem Pianisten, der im Hintergrund spielte. Und da in diese Szenerie kamen wir rein, wirklich, die Sonne schlug so quer durchs Fenster, durch so ein...
Also fast Hollywood-reif.
Ja, wirklich, in meiner Erinnerung ist das absolut Hollywood-reif. Und ich habe den Pianisten, da bin ich zu dem hin, weil ich habe gemerkt, dass der richtig gut Klavier spielen konnte. Man merkte, dass das ein richtig ausgebildeter Pianist war. Und das ist auch so irre, da siehst du ja auch, ich meine, was für Lebenswege und was für tragische Lebenswege manchmal auch mit Musikern und wie man das, was, wie der da hinten gelandet ist. Man merkte, dass der ein ausgebildeter, der hatte, war ein studierter Pianist, aber spielte da eben so ja New Orleans-mäßig, damit das so ein bisschen Rhythmus hatte. Also so ein Klassik-Jazz-Hybrid war das. Und dann ging ich zu dem sofort und habe gesagt, boah, wie machst du das? Und hab den gefragt, auch, wie spielst du das? Und hat mir gleich Interesse, ne? So, und haben geguckt. Und dann, der spielte nämlich eine Version der berühmten Rhapsody in Blue von George Gershwin in einer hinreißenden New Orleans-Fassung. Und dann habe ich gesagt, wie spielst du das? Wie machst du das? Und so weiter. Und dann hat er mir das gezeigt, dieses Stück, während wir da waren. Mein Vater musste noch warten und der Paddeltyp auch. Und dann hat er mir eins mitgegeben, hat gesagt, diese Version, die ich dir jetzt gezeigt habe, du musst mir versprechen, dass du die in Europa auf die Bühne bringst. Und diesmal, wirklich, ich spiele sozusagen bei dieser Tour das erste Mal diese Version. Und das ist, diese Version ist hinreißend, weil sie natürlich die ganzen Themen, eine Rhapsodie ist ja ein Zusammenschluss verschiedener Themen, die natürlich einen übergeordneten Sinn
haben. Ja, so, sowieso.
Und man kennt also diese ganzen Themen und dann spielt er so einen Rhythmus, dann, weißt du, damit die Frau, die da in der Mitte tanzte, von der man auch nicht wusste, weil die hatte auch keinen Mann, also was zuerst war, der Mann oder die Zähne, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass die so ein bisschen was zum Tanzen hatte und so weiter. Er spielte eine tolle, das war auch ein Showman, der spielte dann rückwärts und so weiter, all solche Sachen. Und das präsentiere ich dann hier auf der Bühne.
Wahnsinn. Also das ist ja schon mal jetzt eine Geschichte und davon hast du jetzt wahrscheinlich dann 10,
sehr,
also
sehr viele
ganz viele tolle Bonbons.
Genau, das ist sozusagen die Klammer dessen, was man so in der Zeit hatte. Auch die ganze Zeit, in meine Studienzeit, was, wo ich gelernt habe von anderen Pianisten, meine Lehrer, auch die vielen Reisen, die ich gemacht habe, in die ganze Welt, wo ich von überall Musik mitgebracht habe.
Also man kann sich auf jeden Fall freuen, die es noch nicht gesehen haben. Und jetzt mal lieber nochmal die Frage, was ganz besonders liebst, wenn du on the road bist. Und klar, ich meine, so richtig raushauen ist jetzt schwierig, weil man darf ja nicht irgendwas jetzt zu Schlechtes sagen, aber es gibt sicherlich ja auch eine Schattenseite vom Tourleben, oder?
Doch, das kann ich ganz ehrlich sagen.
Hau einfach raus, ja, ungefiltert.
Hab ich kein Problem mit. Also der wahnsinnige Upside, also das Tolle ist, wenn man auf Tour ist, man muss sich eigentlich um nichts mehr kümmern. Ne, das heißt, also wer schon, natürlich auf der Bühne,
ja, da musst du dann auch Leistung bringen. Ne,
aber alles. Was sozusagen durch mein Tourleiter, Tourleiterin, es kommt immer drauf an, wer es gerade macht, und meine Crew, bin ich natürlich bestmöglich versorgt und eingebunden. Ich werde rumgefahren, ich muss nicht mehr Hotels einchecken, das wird alles für mich gemacht.
Also
ich
alles
rundum Sortus-Paket. Ich werde in die Venues gefahren, ich kann da üben, es wird sich vorher gekümmert, dass ein Flügel da ist. Ich kriege sogar warmes Wasser, wo ich meine Unterarme baden kann, damit, wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, meine Muskeln schon warm sind und all sowas. Also es ist irre. Ich kriege zum richtigen Zeitpunkt das Essen und auch das Essen, was ich gerne möchte und all sowas. Also das ist schon...
Du wirst gepampert, ja. Sagen wir es mal so.
Und ich setze mich ins Auto und werde rumgefahren. Also das ist der wahnsinnige Upside. Was wirklich nervt, und ich glaube, da spreche ich jedem Musiker aus der Seele, ist diese Reiserei. Du hängst einfach nur in der Bahn oder im Auto oder und rum. Also auf der Bühne stehen ist wirklich, das ist die Freude, das macht Spaß. Aber die Reiserei von A nach B zu kommen, und deswegen sind wir auch immer so bemüht, ein wirklich sinnvolles Routing. Also Routing bedeutet, du spielst in Köln, dann in Düsseldorf, dann in Essen. Also man hat also kurze Wege. Du flippst sonst aus. Ich habe das früher, wenn du noch nicht bekannt bist und so weiter, dann kannst du es nicht aussuchen. Dann fährst du ein bisschen einen Tag in Stuttgart, nächsten Tag in Leipzig und dann musst du nochmal nach Zürich.
Weißt du? Auf der Autobahn fest oder du hast irgendwie Pech und dann bist du in der Bahn des Grauens, die ständig stehen bleibt, ne, und nicht weiterfährt, einen Anschluss
zu verpassen. Ja, und nichts schlimmer dann auch du musst fliegen, wenn du fliegst, dann bist du 5 Stunden vorher da und dann hängst du dann, das ist Verspätung. Also das nervt wirklich, muss ich sagen. Ne? Alles rund um mein Team ist großartig, das macht wirklich Spaß und wenn da was schief geht, dann können wir auch offen damit umgehen. Das wissen die auch, die können auch alles von mir haben und sie wissen aber auch, dass es ein paar Sachen gibt in der Show, auf die es ankommt. Und was ganz süß ist übrigens, ich bin ja so ein kleiner Spießer, muss man auch sagen, ne? Ich finde das toll, es sind ganz herzensgute Menschen, mit denen ich unterwegs bin, ganz großartige Menschen, die natürlich aber oft auch einen ganz anderen Familien- oder sozialen Hintergrund haben, ne? Also die Rigger, die dann oben Lichter hängen und so weiter, die kommen aus ganz anderen Verhältnissen auf. Aber trotzdem das Herz auf dem rechten Fleck. Also das finde ich zum Beispiel, dass, wenn es etwas gibt, was ich hier den Hörern mitgeben gerne wollen würde, ist, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob jemand Hochschulprofessor oder Klempner ist. Wenn sie gute Menschen sind, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, und oft ist es so, dass die Einfachen einen besonders bodenständige Sicht auf die Dinge aufs Leben haben.
Und liebenswert.
Und liebenswert sind. Und das habe ich auch erlebt. Und was echt lustig ist, ich lege Wert dann, dass wir gemeinsam essen nochmal. Also wir essen vor der Show. Wenn, sagen wir mal, um 8 Uhr ist Show, dann essen wir alle um 6. Dann möchte ich, dass wir alle am Tisch sitzen, dass wir kein Handy auf dem Tisch haben. Jetzt, guck mal, ich habe mein Handy auch am Tisch, sehe ich gerade. Das geht nicht.
Ja, 8 Uhr. Das habe ich jetzt ganz generös drüber hinweg gesehen. Augenzwinkern dabei.
Kein Handy auf dem Tisch. Und alle sollen am Tisch sitzen und die beiden Hände auf dem Tisch haben. Also nicht einer mit der Hand unterm Tisch. Es wird nicht gerülpst, es wird nicht gepupst, es wird keine schlechten Witze gesagt oder so. Sondern wir verhalten uns wie zivilisierte Menschen. Und das ist so lustig, weil diese Leute, mit denen ich da unterwegs bin, die wirklich, also inzwischen auch meine Freunde geworden sind, sagen, das genießen wir selber so sehr, dass wir so eine Struktur bekommen da, wo wir eben auf solche Kleinigkeiten im Umgang miteinander auch achten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch immer jedem raten würde, weil ich habe das auch früher erlebt, der Produktion, das verroht so wahnsinnig. Man kommt in so eine verlotterte Systematik rein, wenn man auf Tour ist mit Leuten, die da nicht drauf achten. Und da geht es dann um Sex und um weiß ich was. Und weißt du, das ist ja okay alles, aber ich finde, man sollte zumindest eine gewisse Form und ein bisschen Anstand behalten, und wenn es darum geht. Und das wird lustigerweise, ich bin halt so, aber das wird von den anderen auch irgendwie so angenommen.
Und wissen, wenn Joja da ist, dann wird ja. Das noch.
Und ganz oft heißt es, oh komm, wir gehen auf die Joja-Event Gesundheitswochen, weil sich dann auch besser ernähren und sich besser und regelmäßig essen und nicht nur Burger und irgendwelchen Pommes an der Tanke.
Nun bist du heute du bist der bekannteste deutsche Pianist, du bist weltweit sogar auch erfolgreich, du hast aber angefangen als Straßenmusiker. Hast du da ganz besondere Erinnerungen? Warst du da auch manchmal an einem Punkt, wo du dachtest, mein Gott, was mache ich hier jetzt eigentlich? Oder ist das vielleicht sogar in deiner Bio überbewertet und du hast das nur mal irgendwie 2 Wochen gemacht, nur es stand da, ja, du hast auch mal eine Zeit lang als Straßenmusiker gearbeitet. Ja. Und das ist, glaube ich, mit die härteste Schule der Welt, oder?
Ja, man muss den Leuten ein bisschen erklären da draußen. Also ich bin eher ja so ein Straßenköter sowieso. Also ich habe keinen Klavierwettbewerb gewonnen. Ich bin nicht durch eine Klavierschule als Junge, sondern ich bin eigentlich so eine Art Quereinsteiger. Ich habe Musik studiert und da kultivierst du natürlich auch dein Klavierspiel. Dann bist du mit vielen verschiedenen, also mit viel Literatur musst du dich da beschäftigen. Hat ja auch Spaß gemacht. Klassischer Literatur, obwohl ich eigentlich Jazz studiert habe und viel mit Jazz natürlich. Und da wurde ich dann domestiziert. Aber angefangen habe ich eigentlich, wie gesagt, auf der Straße, weil es war irgendwie in mir drin. Ich spielte schon gut. Ich habe auch in der Schule übrigens, das mache ich auch. Ich habe ein Stück auf der neuen Tour. Unser Musiklehrer hat mitgekriegt, dass ich Klavier spiele und wollte natürlich den anderen Mitschülern zeigen, ey Leute, da ist einer, das ist cool, und hat mich immer mal vorspielen lassen. Und habe ich mit meinen Kumpels, haben wir natürlich Spaß draus gemacht, dass ich dann sozusagen Konzertpianist gespielt habe vor denen, ne? So mit den Attitüden und was da so ist. Also das wird auf der neuen Tour auch zu sehen sein. Und wie war ich stehen geblieben bei der?
Die Grundfrage war ja, wir waren ja erstmal, genau, wie das mit der Straßenmusikzeit war, aber du wolltest erklären, dass du ja im Grunde ja so reingewachsen bist, dass du jetzt nicht so die klassische Ausbildung, also du hast eine Ausbildung, aber es ist halt doch über Umwege bei dir gelaufen.
Also die Musik war mir drin, meine Mutter ist professionelle Musikerin, die war auch Professorin.
Sopranistin.
War an einer Musikhochschule Dozentin. Und insofern war ich schon vorgebildet.
Das Talent ist einfach da. Bums. So.
Talent ist immer schwierig. Die Auffassungsgabe war, die schnelle Auffassungsgabe und der Sinn für die Musik war da. Und ich habe auch sehr, sehr früh angefangen, das muss man sagen. Also meine Mutter hat gesagt, so dieser natürliche Umgang mit der Tastatur, also mit dem Manual, liegt auch daran, dass ich schon mit 3 Jahren, also als ich so kleine Fingerchen hatte, schon immer Tasten gedrückt habe und da drauf rum experimentiert habe. Und ich glaube, da werden so früh starke Synapsenbahnen angelegt, dass auch mein Klavierlehrer tatsächlich, bei dem ich dann studiert habe, sagte, ich hätte so eine natürliche Art von Technik, wo ich auch gar nicht drüber nachdenken muss. Das hat mir immer sehr zum Vorteil gereicht, ne? So im Leben. Aber dann hatte ich eben so meine Rebellionsphasen. Da war ich 15, 16 und habe mich für Mofas und Mädchen interessiert. Und
soll dann vorkommen.
Ja, und dann wollte ich auch nicht mehr die Musik von meiner Mutter, fand ich langweilig und dann nur klassisch. Dann wollte ich Jazz spielen, dann habe ich Jazz für mich entdeckt und natürlich habe ich Popstücke gespielt und das, was damals angesagt war. Und da bin dann so ein bisschen abgeschweift,
glaube ich.
Und habe dann so meinen eigenen Weg gefunden. Und trotzdem war die Musik in mir drin und ich wollte natürlich auch raus damit. Und deswegen bin ich auf die Straße gegangen mit dem Klavier. Ich
hatte dann, ist natürlich aber auch eine Ansage, ne? Auf die Straße mit dem Klavier. Da muss man ja davon ausgehen, dass das Wetter dann auch mitspielt. Ne? Immer die Wetter, es gab noch keine Wetter-App. Das ist ja dann immer so ein bisschen Wild West gewesen, oder?
Immer. Also das ist ja. Immer. Ich hatte so einen VW-Bus, da stand das Klavier drin. Das heißt, ich habe mein Backup, ich konnte immer rein und raus. Und manchmal habe ich es auch im Auto stehen lassen, wenn es geregnet hat. Und habe von da aus gespielt. Dann Schiebetür auf. Ich war so, alter T2 VW-Bulli.
Hört sich nach Stress an, ne? Dann brauchst du Rennen.
Ich war ja jung und es hat so einen Spaß gehabt. Kannst du dir nicht vorstellen, was da los war. Dann hier auf die Mönckebergstraße. Ich bin einfach mitten auf die Mönckebergstraße gefahren mit dem Auto. Habe das Klavier ausgeladen und wieder weg. Also so solche Sachen. Ey, das ist auch so Guerilla-mäßig gewesen. Und dann habe ich natürlich da auf der Straße auch Leute kennengelernt, die auch Musik machten. Eigentlich so ein Kontrabassisten, mit dem wir gespielt haben, so ein Gitarristen.
Wir reden jetzt über so 83, 82, du bist Jahrgang, glaube ich, 64. Also es war so Anfang der 80er, ja, genau. Ne? So als Teenager, als junger Mann, kurz vorm Jahr, warst du dann
noch in der Schule und schon Führerschein. So.
Ja, super.
Ne? Das war so die Zeit. Und da war richtig toll. Dann haben wir da gespielt. Dann gab's auch so richtig so, da musste man sich so eine Gruppe von Menschen aufbauen. Denn je mehr Leute da stehen, desto mehr kommen auch dazu, weißt du? Und dann waren die junge Au-pair-Mädchen, die aus Schweden oder so, die haben wir dann angestellt zum Sammeln von Geld. Und dann sind die immer rumgegangen, während wir gespielt haben. Also hatte schon eine Systematik auch.
Das hört sich nach professionell schon an.
Naja,
schon die erste Stufe. Na, wenn man hier dolle Mädels da engagiert, die dann irgendwie das sehr Geld ansammeln, das ist ja wirklich Profi.
Hat sich so ergeben. War auch oft anders.
Okay. Aber also du strahlst, das war für dich eine Schule, aber es war geil, es hat Spaß
was
gemacht.
Was ich da gelernt habe, das war, das, was du machst und was du spielst, eben auch jemandem nahebringen musst, der eben nicht damit rechnet und nicht dafür bezahlt hat und so weiter, sondern du hast sozusagen, wie soll man sagen, du weißt inzwischen, was wie ankommt, damit die Leute stehen bleiben. Und das nutze ich natürlich heute noch.
Natürlich.
Also in der Interaktion mit dem Publikum und solche Sachen. Klar, die Kunst muss stimmen und das Handwerk muss stimmen und deine künstlerische Integrität muss spürbar sein. Aber trotzdem ist es doch immer wichtig, wie du die Dinge den Menschen nahe bringst. Denn du musst am Ende, musst du jemanden davon überzeugen, einen Abend zu opfern und ein Konzertticket zu kaufen. Und das ist nicht so einfach, wenn es dann über 1000 Leute sein soll.
Und du musst dann auch flexibel sein, weil das habe ich auch in diversen Gesprächen gelernt, du kannst ein Publikum nie vorhersehen. Auch selbst wenn man sagt, okay, die Düsseldorfer sind anders als die Münchner und die Berliner anders als die Bremer. Jedes Publikum hat seine eigene Energie und du weißt nie so ganz, was du kriegst. Und du musst da in der Lage sein, dich auch drauf einzustellen. Ne? Weil sonst kannst du manchmal auch dann so gegen eine Wand anspielen, wenn du gar nicht so die packst. Ne? Und dann
Ich habe einmal... Ich weiß gar nicht, ob man das alles so sagen darf. Ich hatte damals eine Tourleiterin, mit der haben wir uns immer so rumgeneckt, weil die oft gesagt hat, ja, das kannst du nicht, weil du bist ja nur ein Mann. Weißt du, so hat sie dann ganz oft so, und da war das, aber das haben wir natürlich überhaupt nicht falsch verstanden oder gar nichts, ne? Und ich habe sie genauso geneckt. Das Schlimme war bloß, dass einmal, weil das war so ein Spruch zwischen uns immer, ne? Du bist doch nur ein Mann, du bist doch nur eine Frau, deswegen kannst du, weißt du so. Aber das war überhaupt nicht böse.
Ein Insider einfach, ne?
Ja, das würde aber heute würde man das auch nicht mehr so machen, aber das war eben damals so ein, wir haben es untereinander und das war sehr privat.
Finde ich aber ehrlich gesagt auch schade, Jojo, das ist ein anderes Thema, bei mir ist das auch alles zu verbissen jetzt. Also ich finde das gut mit MeToo und dass man auch gewisse Grenzen nicht überschreitet, aber es ist mir jetzt alles viel zu verbissen geworden. Ich finde das Zusammenspiel aller Menschen ist so unter Kontrolle gerade, aber ist ein Thema für sich, da könnte man ein ganzes Podcast
aber das Schlimme ist, dass sozusagen dieses sich so verselbstständigt hat und aus dem Kontext gerissen natürlich eine Katastrophe war. Wir haben dann, war ich auf der Bühne, ne, und sie musste irgendwas irgendwo anschrauben und abfragen, was sie, und hat das nicht hingekriegt. Dann habe ich gesagt, ja, ist doch klar, du bist doch nur eine Frau.
Und im
Publikum kannst du dir vorstellen, alle, oh, buh.
So, voll der Macho.
So, und dann konnte ich den ganzen Abend nicht mehr aufholen. Das saß. Und das ist furchtbar. So oft du auch richtig gute, lustige Abende hast, das war der schwärzeste Moment auf meiner Dings. Und es gab noch mal so ein
Ding. Also es ist noch gar nicht so lange her, das war jetzt.
Doch, das ist lange.
Das ist schon ein paar Jahre her.
Das ist schon lange her.
Alles klar, okay.
Das ist bestimmt schon 20 Jahre her.
Ach so, okay.
Noch nicht so lange her ist Folgendes. Das ist auch so furchtbar. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hören, es gibt viele schöne Momente in meiner Show, aber es gibt eben auch manchmal Sachen, die voll in die Hose gehen und das ist so furchtbar. Und ich arbeite natürlich auch mit Netz und ohne Netz und Doppelboden. Das heißt also, die Dinge, die rauskommen, die kommen einfach raus und dann wird's schlimm. Zum Beispiel habe ich das nicht so gern, wenn bei uns in der Crew geraucht wird. Also dieses Rauchen können die gerne machen draußen, aber nicht drin oder im Auto gar oder irgendwas, ne? Das war eine Zeit lang, war das auch gang und gäbe. Und ich habe ja mein Leben lang auch in verrauchten Kneipen früher gespielt. So, war selber zwar nie Raucher, hat mich auch nie so schlimm gestört, ehrlich gesagt, aber inzwischen stört's mich einfach. Und vor allen Dingen ist es auch so ein privates Ding, ne, dass ich auch nicht möchte, wenn du rauchst, dann sieht man das den Leuten an. Man sieht den Rauchern an, dass sie rauchen. Und dann hatten wir so eine, das war meine Söhne in Hamburg, das waren wir in der Barclaycard Arena. Und nein, ich kann es gar nicht erzählen, Leute, das ist so schlimm.
Hau raus, du, ja.
Das ist so schlimm. Und dann brauchten wir für eine Show, für eine Nummer braucht man ein Feuerzeug. Und dann habe ich gesagt, wer von euch hatte hier ein Feuerzeug? Ne? Und dann meldete sich eine Frau und hat gesagt, ich habe Feuerzeug. Habe ich gesagt, ah, du hast wahrscheinlich ein Feuerzeug. Bist du Raucher? Ja, ich bin Raucher. Deswegen siehst du auch so verknittert aus, habe ich gesagt. Ist das furchtbar?
Und alle
so,
oh.
Und auch meine Kollegen haben das irgendwie versucht so aufzubauen, aber das ging einfach nicht.
Dann ist leider das Kind
das
mit dem Bart aus.
Das klebt, das Ding, du kriegst es den Abend nicht mehr raus.
Ich find's aber so.
Du hast dich einfach so daneben benommen. Und es ist furchtbar. Die arme Frau, dann ist die so lieb, kommt nach vorne, bringt mir ein Feuerzeug. Und dann kriegt die von mir so einen Spruch gedrückt. Oh nein, ist das schlimm.
Aber das zeigt ja, du bist authentisch, ne? Und du kannst da manchmal auch nicht aus deiner Haut, oder? Also, dass da wahrscheinlich stehen da welche im Hintergrund und sagen, Julia, nein, tust nicht. Und zack, ist er schon raus, der Spruch.
Ich bin mir jetzt noch hochrot, wenn ich dran denke. Aber ansonsten habe ich natürlich viele Sachen erlebt, die auch schief gingen. Also Tasten, Klaviere, die kaputt gingen, wo ich um die Taste rumspielen musste und so weiter. Das finden die Leute zum Beispiel toll.
Das ist klar.
Toll. Klavierhocker, die zusammengebrochen sind. Herrlich. Saiten, die gerissen sind, während ich nicht
spiele. Also die ganze Klaviatur der Katastrophen, aber auch der grandiosen Geschichten. Viele deiner Fans wissen natürlich, dass du von Joe Cocker entdeckt wurdest. Deswegen möchte ich jetzt auch gar nicht, dass du nochmal die Geschichte erzählst, weil ich merke, du bist, und das meine ich als Kompliment, ein begnadeter Geschichtenerzähler, aber ich habe noch so viele Sachen, die ich mit dir besprechen möchte. Ich befürchte, es wird dann den Zeitrahmen etwas sprengen. Würdest du denn sagen, dass das schon die wichtigste Begegnung deines Lebens war, oder sagst du, nein, da ist auch noch wirklich was, was mich auch sehr in meinem Weg als Pianist geprägt und vorangebracht hat? War klar, ich meine, Joe Cocker hat dich, letztendlich bist du durch Joe Cocker ja der große Star geworden, der du heute bist. Also natürlich nicht nur durch ihn, du bist es durch sein Talent, durch dein Talent, nicht durch sein, du bist es durch dein Talent geworden. Aber es gibt ja immer mal so Begegnungen im Leben, die einen wirklich dann auch weiterbringen. Wie siehst
also,
du das?
Also die Sache mit Joe Cocker war ja eigentlich relativ, war ja nur eine kurze Sache. Also wenn ich sage, was hat mich geprägt, würde ich natürlich Klavierlehrer oder andere Leute, die mich wirklich gefördert haben oder auch wirklich auch menschlich geprägt haben. Also an erster Stelle mein Vater, meine Mutter, die mich also menschlich deutlich geprägt haben. Also mein Vater intellektuell, meine Mutter musikalisch. Dann natürlich meine Klavierlehrer, die mich gefördert haben, die mir zum Teil, ich weiß noch, mein erster Klavierlehrer, der war hier auch an der Jazzhochschule, da war ich noch Schüler, ne? Und ich bin immer wirklich bei Wind und Wetter mit meinem Mofa da raus, egal. Der hat noch nicht mal Geld von mir verlangt für eine Klavierstunde. Das musst du dir mal vorstellen. Also die haben mich wirklich wahnsinnig protegiert. Ne? Der hat also gesagt, ach komm, brauchst du mir. Ich hatte mal 50 Mark für meinen Vater dabei. Die wollte er ja gar nicht mehr haben. Und so, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe durch meine Lehrer an der Hochschule habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das waren auch so tolle Typen. Die habe ich wirklich geliebt, auch wie ein Vater. Ich hatte so einen Lehrer in Holland damals noch, bei Amsterdam. Der hatte Vorfahren aus dem, er kommt irgendwie aus Indonesien oder so, und der hat ein unfassbares Charisma. Der hat eine Macht auch über mich, ne, über das, wie er mich dann wirklich mit kleinsten Bemerkungen lenken konnte, wo ich dann darüber nachgedacht habe, ja, das ist toll oder da und die Richtung. Das konnte mein Vater übrigens auch, steht auch im Buch drin, dass der so mit kleinen Bemerkungen mich gelenkt hat. Ich weiß noch, als er am Anfang gesagt hat, mein Vater, du, wenn du jetzt Künstler werden willst, du weißt aber schon, du musst auch sehen, dass du davon lebst und dass du sozusagen das, was du machst künstlerisch, dass du nicht so im Elfenbeinturm hängst, sondern dass du es an den Mann bringst. Als er gemerkt hat, das läuft richtig gut bei mir, kam er dann zu mir und sagte, du weißt aber schon, darfst auch die Kunst nicht so ganz vernachlässigen. Weißt du so? Immer wenn er merkte, oh, das Pendel ging so in die eine Richtung, dann hat er so in so einem Nebensatz, hat er genau, und das ich habe da sehr genau hingehört. Aber was bei Joe Cocker, das war ja die Frage.
Vielleicht die prägendste Begegnung, das kann ja sein, dass du sagst, nee, Joe Cocker war gar nicht so prägend.
Doch, war sehr prägend, und zwar in einer ganz besonderen Hinsicht, und deswegen können wir das auch, wenn es eine alte Geschichte ist, gerne wieder aufgreifen, weil das Entscheidende ist nicht die Bühne, die er mir geboten hat, schon, aber in einer anderen Art und Weise, als man es denkt. Die Bühne, die er mir geboten hat, um bekannt zu werden, war in dem Moment eigentlich viel zu früh, weil ich war noch gar nicht so weit, ich hatte so meine, ne, so meine Dinger drauf, ich konnte ein bisschen was spielen vor Leuten, und ich wäre noch nicht bereit gewesen für eine große Karriere, obwohl mich in kürzester Zeit sehr viele Leute gesehen haben und sich auch heute noch dran erinnern und manchmal zu mir in die Konzerte kommen und sagen, dass sie mich da gesehen haben. Was mir am meisten geholfen hat in dieser kurzen Phase, in dieser 2 Wochen, die er mich mitgenommen hat auf Tournee, war, dass er mir gezeigt hat, dass es möglich ist, alleine am Klavier Tausende von Leuten zu begeistern. Muss ich vorstellen, ich kam gerade aus der Schule oder war noch in der Schule, weiß gar nicht genau. Ich habe mich gesehen als Pianist, der einen großen Star begleitet. So, das war das Maximum, was ich mir damals vorstellen konnte als Karriereziel, war Begleitpianist von Udo Lindenberg zu sein. Dann habe ich es geschafft, dann spiele ich in Stadien, dann bin ich sozusagen der Pianist. Und dann, Aber dass ich alleine, dass ich der Udo Lindenberger sozusagen
die Rampensau wirst, ne? Ja, ja, ja.
Das kam mir gar nicht in den Sinn. Und diese Vision, dass das möglich ist, das hat Joe Cocker mir gegeben. Und das hat er in mir gesehen. Und das Vertrauen hat er mir geschenkt, dass ich eine halbe Stunde vor seinen Shows da so viel Alarm mache und so die Leute so begeistert, dass er dann auf die Bühne kommt, die Leute gut gelaunt sind. Und das war etwas, dass ich dann sozusagen von der Kreisklasse in die Champions League katapultiert wurde und dann nachher wieder zurückkam in die Kreisklasse, wusste ich, den Weg kann ich und will ich gehen und hatte das Ziel vor Augen. Und dann ist es wie mit vielen im Leben, wenn man etwas vor Augen hat und diese Vision ausgebildet hat. Man muss ja sagen, in diesem Fall kam sie gar nicht von mir persönlich. Ich hatte die Vision, Klavier zu spielen. Aber wo die Reise hingehen kann, das hat er mir gesagt. Und das ist ja auch das, was Arnold Schwarzenegger immer sagt. Er hatte diese klare Vision, dass er Schauspieler wäre und so weiter. Er hatte diese klare Vision vor sich. Und wenn du dann hart und diszipliniert daran arbeitest und natürlich mit deinen Rückschlägen und all die Dinge, wo du inzwischen denkst, ja, das wird nie was, auf deinem Weg bleibst, dann irgendwann geht's auf.
Ja, und vor allem, was du sagst, du musst eben auch erstmal wissen, was du eigentlich willst. Und das ist nämlich das Problem bei vielen jungen Menschen. Die eiern dann immer so rum und haben 1000 Rosinen in ihrem Sack und wissen immer nicht genau, ob sie nun dies oder das oder jenes machen wollen. Und erstmal fokussieren und wissen, was willst du? Und dann kannst du dich auf den Weg machen.
Aber
und auch auf die
schwierig.
Nase fallen
es
und wieder aufstehen.
Das ist so schwierig, Alex.
Ist es, ja klar, ne? Aber
was willst du? Du hast natürlich, das stimmt übrigens, das ist vielleicht der Nachteil, dass du heute so viel Möglichkeiten
hast. Ganz genau,
hast.
Ja. Du musst auch für deine Kids, die ja jetzt junge Menschen sind, also die haben ja auch jetzt diesen Weg vor sich. Ich glaube, deine Tochter ist jetzt 19 oder 20?
Nee, die ist 23.
23 schon, okay. Also aber zumindest schon jetzt immer noch auf dem Weg, dann sich richtig ins Erwachsenenleben reinzufrickeln. Also die hat wahrscheinlich jetzt eine Berufsausbildung. Aber die haben jetzt diese ganzen Optionen, aber auch den ganzen Mist, den wir früher nicht hatten, muss man ja auch sagen.
Bei meiner Tochter sehe ich schon auch eine klare Gut. Fokussierung, die
okay,
sieht sich sehr klar an. Bei meinem Sohn eher nicht, das ist eher so wie ich früher ein Ding-Dong.
Okay.
Du denkst so, ja, das und das hier oben.
Mal gucken, ne?
Lass mal sehen.
Gesund.
Aber wenn man jemandem überhaupt einen Tipp geben darf, einem jungen Menschen, dann horcht gut in euch rein, denkt mal, weiß ich, so halbwegs, also erstmal das ein Ziel, was es sein könnte, und dann eben halbwegs strategisch, wie man das erreichen kann. Und dass das mit viel Arbeit und viel Herzblut und so weiter zusammenhängt, das ist ja klar. Aber es fällt einem natürlich auch viel leichter, wenn es etwas ist, was einem so viel Spaß macht oder wo man auch das Ziel vor Augen hat, dann ist man auch viel mehr bereit, dann wirklich 120 von mir Prozent zu geben.
Bin ich total bei dir. Noch ein Sidekick zu einer anderen Geschichte, die wichtig ist, nämlich am 31.12. am Silvesterabend, da bist du einer von diversen Acts, die bei Celebrate at the Gate auftreten am Brandenburger Tor, die größte Silvesterparty Europas, wie sie vollmundig angekündigt wird.
Also ich wusste, dass das Spiel, aber ich wusste nicht, dass die größte
gut, dass du weißt, dass du das spielst, weil mich würde interessieren, hast du da nicht im Moment gezweifelt, ob du da wirklich Bock drauf hast, weil du musst ja nicht jedes Engagement annehmen. Das ist nicht jedes, das ist was Besonderes, gar keine Frage. Aber Silvesterabend ist auch was Besonderes, finde ich. Da möchte ich schon mit den wichtigsten Menschen feiern, anstoßen. Da sehe ich das Problem bei so einer großen Live-Veranstaltung. Ist das überhaupt möglich, da auch dann als Privatmensch zu feiern? Oder ist das dir dann egal, weil du sagst, das ist so eine tolle Atmosphäre mit 100.000 Leuten und am Brandenburger Tor? Da stört mich das nicht. Das ist so der erste Gedanke, der mir bei diesem Event in den Kopf gegangen ist.
Also das ist ein Gedanke, den sich auch ein Künstlerberater stellen müsste, also jemand, der mit mir arbeitet, und die Frage haben wir uns auch gestellt.
Okay, gut.
Und das Ganze hat ja zwei Aspekte. Das eine ist der Privataspekt, so wie du sagst, willst du überhaupt den Jahreswechsel in einem solchen Umfeld begehen? Da würde ich sagen, bin ich mal professionell genug und sagen, weil das beruflich Sinn macht und das Ganze auch wertig ist und so weiter, und auf die Marke einzahlt, also auf die Marke.
Ja, logisch,
dann,
das war ja auch ein
bin ich bereit, jedes Opfer zu geben, und dann würde ich auch Silvester opfern dafür. Das ist nicht das Problem. Viel wichtiger ist die Überlegung, ist die Marke Joja Wendt oder ist Joja Wendt überhaupt da richtig am Platze? Ist das überhaupt etwas, was ich würde sogar so klar sagen, leisten kann? Und ich habe die Erfahrung gemacht, das war zum Jahrtausendwechsel 2000, also das war Jahrtausendwechsel. Da hatte ich ein Engagement und die haben mir so unanständig viel Geld, also zu dem Zeitpunkt damals, heute würde man das wieder anders bewerten, aber geboten, das Dreifache an der normalen Gage oder Vierfache, ich weiß gar nicht mehr genau, dass ich schwach geworden bin und gesagt, okay, mache ich. Ich habe aber gemerkt, zu Silvester wollen die Leute keinen Pianisten, kein Klavierkonzert in dem Sinne hören. Das ist, da willst du Party machen, da möchtest du einen Schlager von mir aus hören, laut mitgrölen und deinen Sekt schlürfen und dann mit allen anstoßen und deinen Liebsten knutschen.
Viele haben auch schon ordentlich einen in der Birne, muss man ja auch sagen. Also das ist natürlich auch ein sehr schwieriges, herausforderndes Publikum, das schon ein bisschen Promille-Intus
hat. Da will keiner zuhören und so weiter. Also habe ich mir überlegt, wenn ich das mache, muss ich auch irgendwas machen, was diesem Umfeld oder dieser Veranstaltung halbwegs gerecht wird. Und insofern haben wir dann ein bisschen überlegt und dann haben wir aber was gefunden, was gut funktioniert. Und zwar spiele ich eine Nummer, die ich beim Wacken Open Air gespielt habe. Und da weiß ich, das ist, hat so viel, und ich bin auch ein bisschen früher dran, das heißt, ich spiele auch schon 20 nach 9 oder, um 9, so um 9. Oder 20 vor 9 sogar, weiß ich gar nicht. Also da sind die Leute vielleicht noch nicht so stramm. Und das hat mega Wumms, das Ding, ne? Das, also, das ist richtig eine fette, geile Klaviernummer, wo ich selbst die 80.000 langhaarigen, tätowierten Wacken-Fans mitgerissen habe mit dem Ding. Und das ist eine coole Nummer und habe ich gesagt, okay, das kann man da spielen. Und dann wollten sie aber noch, ich soll da irgendwie 10 Minuten füllen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das dann machen, dann müssen es aber auch irgendwelche Hits sein, die die Leute mitgrölen können. Und dann können es aber auch keine Hits sein, die es heute gibt, weil das bin ich einfach nicht. Ich kann keine Hits spielen von heute, weil das bin ich nicht. Ja. Also muss ich 70er-Jahre-Hits spielen. Und das Schöne bei 70er-Jahre-Hits, das sind ja auch Oldies, irgendwie, das sind ja so Dinger.
Großen Knaller kennen alle, auch die jungen Leute und
genau, und das kennen auch die jungen Leute. Und da habe ich auf einen noch so einen launigen deutschen Text. Also die singe ich dann auch und das mache ich auch dann sehr gerne. Und dann hält der Bürgermeister noch, der Berliner Bürgermeister noch eine Rede und dann singe ich mit Ella endlich noch Imagine. Das hat auch etwas emotionaleren Aspekt. Und dann habe ich gedacht, okay, das macht Sinn. So kann ich das dann zumindest versuchen, ob das jetzt aufgeht.
Du, aber ich finde das toll, wenn man auch mal was probiert. Und ich finde, das hört sich nach einem genialen Plan an von deinem Set, den 10 Minuten. Aber ist es dann so, wenn du schon relativ früh on stage bist, dass du dann um 12 Uhr dann tatsächlich auch vielleicht doch deine Liebste da hast, deine Frau, irgendwie die Kids, oder bist du dann in diesem Team mit den anderen Künstlerinnen und Künstlern und stößt mit denen an? Das ist ja das, was mich auch interessiert. Ne?
Ja, das kann ich dir genau sagen. Kann ich genau sagen, weil das ZDF macht natürlich nichts ohne Kalkül. Die sagen natürlich, nee, du musst natürlich um 12, wenn es dann 12 Uhr wird, musst du euch mit allen auf Künstlern die Bühne, auf die Bühne, und dann machen wir ein schönes Abschlussbild und dann müssen wir nochmal alle grinsen. Ich meine, das ist natürlich
speziell,
der,
ne?
Das ist natürlich dann schon so die Pille, die man schlucken muss. Aber du, dann stoße ich mit meiner Liebsten eben nochmal eine Stunde später an oder wir machen es uns irgendwie muckelig.
Zu deiner Vita, mein Lieber. Die Kindheitstage, die du erlebt hast, müssten in meinen Augen sehr spannend gewesen sein, weil du bist als kleiner Bub in Istanbul groß geworden. Dein Vater hat da nämlich als Chefarzt am deutschen Krankenhaus gearbeitet. War das ein Abenteuerspielplatz? Was ist so das, was dich da besonders geprägt hat, auch im Kopf? Weil natürlich Kindheitserinnerungen sind immer sehr, die werden diffuser. Je älter du wirst, ist es schwer, dich da jetzt nach Konkreten zu fragen, aber hat das irgendwas mit dir gemacht? Weil es ist ja schon eine sehr, sehr spannende Stadt. Ich war auch schon 5-mal in Istanbul und das als Kind zu erleben, ist, glaube ich, schon boah.
Also boah, ich liebe Istanbul und das wird dir genauso gegangen sein. Das ist eine großartige, vielleicht die schönste Metropole da am Goldenen Horn, weißt du, das ist ja am Bosporus, du musst dir vorstellen, das ist, da gehen die Schiffe durch das Schwarze, zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer, und es gibt eigentlich keinen schöneren Moment, als wenn man dann unten an einem Restaurant am Bosporus sitzt, frischen Fisch isst, einen Rakı trinkt, ne, das ist ja Aslan Sütü heißt das, also das ist so Löwenmilch wird das genannt, und die Frachter vorbeiziehen sich und der Mond, also das ist einfach, und ist einfach eine Stadt voller Historie, und ich könnte natürlich jetzt 2 Stunden über das Topkapı die Hagia Sophia und die großen Moscheen und die tollen Plätze in Istanbul reden. Ich habe das als Kind wahnsinnig sonnendurchflutet und fröhlich und friedlich in Erinnerung. Und wir waren natürlich damals zu einer Zeit da gab es kaum noch Expats da. Also da waren wir vielleicht in so einer Community von maximal 1000 Expats in ganz Istanbul. Und wir wurden auch die entsprechende hofiert, wir als kleine Kinder. Also es war für uns großartig. Was ich vielleicht jetzt für die heutige Zeit mitnehme, ist natürlich oft eine andere Sicht der Dinge, wenn ich hier sehe Leute, die eben gerade Leute aus der Türkei oder auch gerade aus dem Nahen Osten so in eine Schublade stecken. Man muss wirklich hinreisen und die Leute kennenlernen, um das zu bewerten. Das ist etwas, was ich wirklich den Leuten hier nur raten kann. Und wie gesagt, wenn du mich danach fragst, ist es vielleicht dadurch, dass ich so klein war noch und da aufgewachsen bin, also so lange war ich da auch gar nicht. Also ich habe von 3 bis 6. Ich war dann noch noch in der deutschen Botschaftsschule. Mhm. Und dann ist meine Mutter mit mir schon nach Deutschland gezogen wieder. Mein Vater ist noch ein paar Jahre da geblieben.
Ah, okay.
Dann hat er seine zweite Frau da. Also das ist für mich trotzdem natürlich. Ich war natürlich oft da in allen Ferien und so weiter. Und wir haben jetzt noch viele Freunde da. Das hat schon geprägt, ne? Also überhaupt so eine Art, also wenn man das so nennen will, so eine kosmopolitische Art und Weise, das Leben zu betrachten und ein bisschen offener zu sein, auch gegenüber anderen Religionen. Also ich sehe zum Beispiel die muslimische Religion lange nicht so kritisch, wie es hier gesehen wird, weil man natürlich hier nur diese fundamentalistischen und die terroristischen Aspekte sieht. Aber
das ist auch ein Thema, weil sich viele sagen ja, dass der Koran teilweise auch bewusst fehlinterpretiert wird, aber das ist, glaube ich, jetzt absolut. Auch ein bisschen zu komplexes Thema, aber Fakt hat man, habe ich schon heute.
Die Bibel wird auch fehlinterpretiert, ganz schlimm. Und es gibt viele viele Religionsgemeinschaften, die sich natürlich auf die Bibel beziehen und das dann zum Teil also wirklich Hanebüchen missinterpretieren oder für ihre. Komischerweise, das wäre auch ein langes Thema. Ich habe mit einer Pastorin einer evangelischen Pastorin, die mich übrigens damals getraut hat, auch darüber ausgetauscht. Und es sind einfach so auch ein paar so Mechanismen, die Glaubensgemeinschaften sich zunutze machen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Auf jeden Fall, was ich dir jetzt noch ganz kurz im letzten Satz sagen kann. Istanbul ist eine großartige, vielleicht eine der schönsten Städte Europas, weil sie einfach geografisch so wahnsinnig großartig liegt, also da, und die Menschen unfassbar gastfreundlich und dem Leben zugewandt sind.
Es ist einfach eine unglaublich energetische Stadt. Also wenn du da bist, dann fühlst du dir gleich, also ich finde, es hat so ein Freiheitsgefühl und auch allein wie dramatisch, ne, im positiven Sinne sie angelegt ist, ne, wie du schon erzählt hast.
Man kommt überhaupt nicht durch, ist natürlich so wahnsinnig voll.
Ja gut, das ist ein anderes Thema.
Çok kalabalık, würde man sagen, als Türke. Das heißt also, da ist wahnsinnig viel Gewusel.
Ja, ja. Du hast schon gesagt, du bist dann mit deiner Mama etwas eher schon nach Deutschland zurückgegangen. Deine Eltern haben sich dann ja auch getrennt. Das ist aber eine andere Geschichte. Du bist dann in Deutschland erstmal gewesen, in Berlin, Dortmund, München. Du warst auch eine Zeit in Salzburg und dann bist du in Hamburg gelandet. Und Hamburg, kann man ja sagen, ist ja jetzt bis heute deine Heimatstadt. Würdest du sagen, das ist das erste Mal nach Istanbul, dass du dich wirklich auch dann zu Hause gefühlt hast? Oder hast du auch in den anderen Städten schnell dieses Gefühl gehabt, ach, das ist jetzt mein neues Zuhause? Weil das kann ich mir auch gemein vorstellen, wenn man ein junger Mensch ist, ein Kind, ein Teenager, man zieht ständig um. Oder erklär mir auf, vielleicht war es auch nur alle halbe Jahr. Also ich weiß ja nicht genau deine Vita, aber war das für dich schwer, wirklich dich zu Hause zu fühlen bei solch viel Station dann?
So, meine Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle sagen, dass der Alexander ein sehr einfühlsamer und sehr gut vorbereiteter Podcast-Gastgeber ist. Denn das ist eine Frage, überhaupt daran zu denken, weil das steckt so viel Wahrheit drin. Ich war wirklich durch diese viele Umziehererei eigentlich ein einsames Kind und habe mich sehr am Klavier festgehalten. Und es gab sehr dunkle Momente, wo ich nichts hatte, keine Freunde und mich dann eben mit dem Klavier beschäftigt habe, weil ich eben nicht heimisch war. Und das war genau der Punkt, wo ich sagen würde, da konnte meine Mutter jetzt nichts für, weil die hat sozusagen selber ihre Berufung gesucht. Aber ich war dann sozusagen sehr oft auf mich allein gestellt und habe aber dann auch entzückende Menschen gehabt, die mir geholfen haben, mich als Schlüsselkind dann immer versorgt. Und das war wirklich, das war ganz süß. Aber um sozusagen dem Ganzen ein Happy End zuzufügen. Als ich dann
nach, ja, sitzt hier vor mir, hast ein tolles Leben, eine tolle Karriere. Also es ist ja alles Jutje Young. Ne?
Ja, aber es ist immer noch alles Jutje Young. Aber als ich dann nach Hamburg kam und mit diesem Rüstzeug, dieser vielen Stunden, die ich am Klavier saß, hier plötzlich in einen Nährboden, einen kulturellen Nährboden kam, diese berühmte Hamburger Szene, da ging das alles auf, da machte das alles Sinn. Und ich kam in die Kneipe, spielte da und die Leute sagen, was? Erst noch in der Schule. Da weiß ich, wir hatten so eine Schulband, da spielten natürlich die coolsten Typen, ne, die spielten da nichts, hatten aber keinen Pianisten. Ne? Und da haben sie gesagt, hey, wir brauchen einen Pianisten. Und dann haben sie gesagt, ja, da ist einer, gerade der Neue, lass ihn doch mal vorspielen. Und dann habe ich da vorgespielt und dann haben sie gesagt, ey, das kann doch nicht angehen, warum spielst du nicht gleich bei den Stones? Und dann habe ich bei denen gespielt und gehörte dann sozusagen gleich dazu und plötzlich ging das auf und dann kamen die Mädchen, haben sich interessiert für andere. Also so plötzlich war das all das, was ich vorher so an Entbehrungen sozusagen hingenommen habe, das klingt jetzt alles viel zu dramatisch, meine Damen und Herren, das soll nicht so klingen, aber es plötzlich ging das auf. Plötzlich war eine Saat, die ich gesät hatte, fing an zu sprießen. Und das kann ich übrigens auch jedem zurufen, das habe ich auch immer wieder gemerkt, dass man im Leben, jeder hat im Leben Momente, die einem glücklich erscheinen. Das war ein Glücksmoment. Wenn ich aber, als Joe Cocker in die Kneipe kam, mich gesehen hat, er hatte nicht Klavier spielen hätte können in einer Art und Weise, wie es ihn begeistert hätte, dann hätte ich mir maximal ein Autogramm abholen können und er hätte sich nicht dran erinnert. Ich war aber sozusagen, ich hatte eine Saat gesät und die ging in dem Moment, als er das hörte, auf. Das heißt also, man kann sein Glück auch beeinflussen und man muss es dann auch greifen. Und das ist etwas, was man jedem sagen kann. Seid vorbereitet für den glücklichen Moment.
Ja, und dann seid nicht zu blöd, um das dann nicht zu kapieren, dass ihr jetzt gerade vom Glück geküsst werdet, kann ich auch noch hinterher schreien, aber ich habe das selber auch schon mal erlebt in meinem Leben, dass ich dann das gar nicht mitbekomme und erst dann irgendwie ein Jahr später merke, wie dumm kann man denn eigentlich sein.
Aber das ist typisch, ja. Das kenne ich auch, oh, das kennt jeder.
Das ist furchtbar, ne?
Kennst du auch den Moment, wo du sagst, Mensch, als jemand, wenn jemand zu dir was gesagt hat, Mensch, das hättest du mal sagen sollen?
Genau, wenn man dann sagt, ja, da hätte ich mal schlagfertiger sein wollen. Ne? Ich weiß gar nicht, warum mich das so interessiert, weil das ist für mich eigentlich eher so eine Klatschfrage, aber gerade mit dieser Patchwork-Familie und dieses Thema mit den 8 Geschwistern, magst du das nochmal erklären, weil ich es noch nicht so ganz verstanden habe. Hat dein Papa, ist jetzt Vater von 9 Kindern, hat die aber mit 3 verschiedenen Frauen oder hat sich das, also wie hat sich das zusammengesetzt? Weil ich höre jetzt raus, du bist eben auch mit deiner Mutter viel umgezogen, weil die sich auch beruflich finden wollte. Wann hast du denn dann in dieser Großfamilie gelebt und wann hast du dann diese Schnittmengen mit den Geschwistern gehabt und wie war das?
Ganz so was ich mir vorstellen. Kann ich genau sagen. Also es ist,
weil das habe ich noch nicht so ganz durchdrungen.
Es bleibt schwierig, aber ich erkläre es kurz.
Die Enzyklopädie der Joja Wendt-Biografie.
Nein, das ist jetzt auch vielleicht langweilig. Aber ich würde es nur ganz kurz zusammenfassen. Also meine Mutter, meine persönliche Mutter und mein Vater, also meine Mutter war der große Liebe meines Vaters. Meine Mutter hatte aber irgendwann, weil sie viel zu früh geheiratet hatte und das auch andere Zeiten waren, ist sie dem inneren Ruf gefolgt, sie will Musik machen und will auch sich da verwirklichen, weil sie natürlich als Hausfrau sich da eingegangen wäre wie eine Primel. Und das rechne ich meiner Mutter übrigens hoch an, auch wenn es meinem Vater wehgetan hat, dass sie sozusagen eine sehr emanzipierte Entscheidung getroffen hat. Für sich, ihr Leben, aber auch immer ihre Kinder im Blick hatte. Denn damals war es dann so, dass eigentlich ich bei meinem Vater wegen des Umfelds eigentlich bei meinem Vater hätte bleiben müssen. Meine Mutter mich aber dann, weil ich der Kleine war, sozusagen mitgenommen hat, um mich sozusagen nochmal zu beschützen und so weiter. Und haben dann etwas getan, meine Eltern haben was getan, was man heute nie tun würde, nämlich die Kinder auseinandergerissen. Das heißt, meine Schwester hat bei meinem Vater geblieben, ich bin bei meiner Mutter mit. Ich war natürlich immer in allen Ferien und so weiter, immer da in der Familie. Mein Vater hat dann seine Studienfreundin geheiratet, die brachte 3 Kinder mit in die Ehe.
Ah, okay, verstehe.
Und dann waren die da zu viert, ich war alleine, ich kam dann immer wieder dazu. Dann ist die tragisch gestorben, was auch furchtbar ist für meinen Vater. Und dann hat er sozusagen mit seiner dritten Frau sein Glück gefunden, die brachte 4 Kinder mit in die Ehe. Das heißt, und dann waren wir sozusagen eine komplette Patchwork-Familie mit vielen Kindern.
Im Buche steht, ne?
Und man muss sich das so vorstellen, ich glaube, zur gleichen Zeit zusammen gewohnt haben maximal 5 Kinder. Aber wir treffen uns natürlich alle regelmäßig und wir haben, das wurde auch gepflegt von meinen Eltern, also dann von meinem Vater und die Mutter, die leider beide jetzt gestorben sind. Ja. Aber wir haben große Familienfeste immer wieder gemacht und dann kann man sich vorstellen, sind das immer 30 Leute gewesen. Und zusammen gewohnt haben wir dann eben auch phasenweise sehr dicht.
Insofern spannend, weil dann erübrigt sich die Frage, die ich dir stellen wollte, ob du dich denn immer sehr viel behaupten musstest. Also wenn du sagst, das war gar nicht so diese Riesenansammlung an Geschwistern auf einem Haufen, weil ich dachte, der arme Joja, der musste immer dann als Drittjüngster sich da permanent beweisen. Aber das war dann ja gar nicht so. Ne? Also ihr seid dann ja später eher zusammengerückt, als du dann auch schon älter warst.
Also beweisen hatte ich eher das Gefühl, musste ich mich von meinem Vater,
hast du schon gesagt, ne? Der hat dich auch immer herausgefordert.
Ja, das hat er gut gemacht. Ich wollte ihm natürlich gefallen. Ich wollte Karriere machen. Ich wollte ihm zeigen, dass mein Weg und echt der schönste Moment war eigentlich, mein Vater war Arzt hier in Hamburg, hatte eine sehr gut gehende Praxis und ich war immer der Sohn von Dr. Wendt. Ach, Sie sind der Sohn von Dr. Wendt. Ja, der Sohn von Dr. Wendt. Und irgendwann drehte sich das um. Da war er der Vater von Joja Wendt. Ach, Sie sind der Vater von Joja Wendt. Und das hat ihn so stolz gemacht. Das fand er so toll, dass er plötzlich nicht mehr derjenige war, sondern dass ich sozusagen ihm, ach, Sie sind der Vater von Joja Wendt.
Aber ist das nicht toll, oder?
Ja,
das ist. Also ich finde das was ganz Wunderbares. Vor allem, wenn eben vorher diese Zweifel waren. Das hast du ja schon gesagt. Du musstest dich da auch wirklich auf die Hinterbeine stellen. Und das ist ja immer so. Die Eltern wollen immer, ach, mach doch. Wobei deine Mama ist ja nun auch aus der kreativen Branche, ne? Insofern hat die das natürlich eher verstanden. Aber dein Vater als Arzt, ne?
Was sie vor allen Dingen verstanden hat, ist, was dieser Beruf einem abverlangt, ne? Und welche Ängste, welche Zweifel man auch dauernd hat. Und das, ich meine, das wäre jedem Kreativen, der jetzt hier zuhört, der wird mir das bestätigen. Man hat immer Zweifel und man denkt immer, ja, bin ich da gut genug, bin ich da nicht gut genug, schaffe ich das da und oh Gott, was passiert, wenn ich das mache und so weiter. Das ist furchtbar.
Aber sind denn diese Selbstzweifel, die ich auch nur zu gut kenne, lieber Joja, wo man sich auch immer wieder selbst konditionieren muss, gerade wenn es mal eben nicht so läuft, wobei bei dir lief es ja jetzt, glaube ich, die letzten 30 Jahre eigentlich immer super. Aber überkommen die dich auch heute noch manchmal in stillen Momenten oder bist du da inzwischen so gefestigt aufgrund deiner Vita, aufgrund deiner Erfahrung, dass du das nicht mehr hast, dieses Gefühl der Selbstzweifel?
Ich finde, gesunde Selbstzweifel sind auch was Gutes. Ne? Man muss sich immer selber ganz gut einsortieren. Das habe ich auch oft erlebt bei künstlerischen Freunden, die das eben nicht konnten und die dachten, ah, das schaffe ich und das schaffe ich und so weiter. Und das war so dermaßen drüber, dass sie es nie erreicht haben und dann depressiv wurden, weil sie es eben nicht erreicht haben. Das heißt, so eine gewisse realistische Einschätzung seiner selbst ist eine sehr gesunde Sache. Aber wenn ich jetzt mal zurückgucke in meiner Karriere, ich wurde dann protegiert von einem Bluesmusiker hier in Hamburg, da war ich noch kleiner Nebenpianist, der hat mich mitgenommen und hat mir wahnsinnig viel gut gesagt. Abi Wallenstein heißt er mal.
Kenne ich. Ich bin ja auch Hamburger Jung, natürlich, großer Name.
Großartiger, ne? Typ. Und irgendwann musste ich halt sagen, du Abi, ich versuche es jetzt mal und bin da mit Inga Rumpf auf Tour gegangen.
Ne? Auch Inga Rumpf, große Namen. Also kennt nicht jetzt jeder, aber es ist gerade so im Nordbereich, wobei Inga Rumpf ist auch bundesweit. Ich glaube, Abi Wallenstein war.
Na, sie war in der Zeit, so in den 70er Jahren war sie die Rockröhre,
also auch sagen,
mit Frumpy von Atlantis. Ja. Und da war sie, und sie ist eine tolle, eine wahnsinnige Sängerin mit einer unglaublichen Ausstrahlung, auch so eine Naturgewalt. Und sie hat mich dann sozusagen, also wenn Abi mich regional sozusagen mitgenommen hat und bekannt gemacht hat, hat sie es überregional. Also wir waren in ganz Deutschland unterwegs, in Clubs und so weiter. Und ich durfte sie mit meinem Trio und mit meinem Quartett sogar damals begleiten. Und ab einem gewissen Punkt, musste ich ihr auch sagen, du Inga, ich versuch's jetzt mal alleine, wenn da so du. Und das sind mega schwere Momente. Alex, kannst du dir vorstellen, ich habe dir so viel zu verdanken, der Frau. Und ich musste, und die hat und so weiter, und ich musste ihr irgendwann sagen, wir sind immer noch in Best Terms, also wir verstehen uns blendend. Und irgendwann musste ich ihr sagen, du, ich kann leider jetzt nicht mehr mit dir spielen, ich muss alleine. Und dann sitzt du zu Hause und denkst, was hast du getan? Jetzt hast du keine Gigs mehr, jetzt hast du kein, wovon willst du denn leben? Du hast hier alles,
du
hast alles aufgegeben, sag mal, geht's noch? Und dann, weißt du, und dann entwickelt sich das weiter. Aber diese Turning Points und auch diese Momente, wo man selber spürt, ich muss jetzt was Neues und muss einen neuen Weg einschlagen. Das sind die großen Momente, wo ich auch gezweifelt habe, wo ich auch gedacht habe, das ist vielleicht falsch. Und trotzdem habe ich es gespürt, dass es sein muss. Das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr weil ich weiß es. Ich meine mein Business, ich weiß, wie es sind. Ich habe natürlich immer wieder Zweifel, kommt das Stück gut an? Kann ich das machen? Geht das so? Ich glaube, die nächste Tour weiß ich ganz genau, dass es eine tolle Sache ist. Die Leute verstehen die Stücke, sie kennen die Stücke und werden sie in einer ganz anderen, neuen Art und Weise in einem anderen Licht hören und sehen.
Das läuft dann bei dir und das finde ich auch sehr schön, wenn du sagst, dass du da so eine gewisse Grundruhe inzwischen in dir verspürst. Du hast zu Beginn deiner Karriere mal eine ziemliche Herausforderung bestehen müssen. Du hattest nämlich einen Unfall, habe ich gelesen. Du wurdest in einem Autounfall verwickelt. Die Details brauchen wir jetzt gar nicht nochmal aufwurschteln, aber das war ein großer Schock für dich, weil da ging es ums Eingemachte. Du hättest fast eine Hand nicht mehr bewegen können. Magst du das nochmal erzählen? Das muss ja für dich auch ein sehr negativ prägender Moment gewesen sein, wo du auch Angst haben musstest, dass deine gesamte Vision, dein Plan von einer Karriere, das weiter zu verfolgen, dass das alles kaputt gemacht wird durch diesen Unfall.
Ja.
Oder ist das vielleicht auch überdramatisiert niedergeschrieben? Ist
das war sehr, sehr dramatisch. Also das muss man sagen. Das war so ein Moment, wo man sagen könnte, ja, da hätte auch alles vorbei sein können. Ich war beim Sport und musste abends nach Hause und bin dann auf dem Weg nach Hause. Dann ist es immer so, es ist so furchtbar. Dann hat mich ein Sportkollege noch gefragt, kannst du mich nicht noch rumfahren? Mhm. Und ich war so doof und habe gesagt, nee, du, ich will nach Hause zu meiner Freundin. Ich kann dich leider diesmal nicht rumfahren. Und ausgerechnet da, das ist so schlecht. Schlechtes Karma aufgeladen und zack, schlecht zu. Es ist so bescheuert. Auf jeden Fall bin ich dann in einen schweren Autounfall verwickelt worden, wo ich Gott sei Dank, ich hatte zwar keine Schuld, aber es
was
war...
Was ja schon mal wichtig ist, weil das macht es noch schwerer. Wenn du Schuld gehabt hättest, wäre es ja noch schlimmer gewesen.
Dann wäre es schlimm gewesen, aber ja, so habe ich sozusagen einen sehr komplizierten Trümmerbruch in der linken Hand gehabt. Ne? Die Grundgelenke waren total kaputt. Oh. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe dem Arzt gesagt, ich bin dann ohne Narkose, musste es erstmal gereinigt und genäht werden. Das war natürlich furchtbar. Haben gesagt, ich bin Pianist und so weiter. Ja, und so weiter. Und dann hat der Arzt gesagt, nee, das können Sie vergessen. Also Klavier spielen, das wird nichts mehr. Ne? Das werden Sie nie wieder so können.
Und was geht dann an einem, also ist das wie so ein...
Ich hab dem.
Reift es im Ohr oder will man das nicht?
Ich habe dem mal nicht geglaubt. Ich hab dem schlicht nicht geglaubt. Ich habe gesagt, du kannst mir viel erzählen hier. Das nehme ich dir nie ab. Natürlich werde ich wieder Klavier spielen. Und dann fiel mir auch ein, dass ich große Jazz-Vorbilder hatte wie Horace Parlan oder so, die mit Kinderlähmung trotzdem hinreißend spielten, oder Joe Pass, der irgendwie im Feuer seine Hand verletzt hatte und dann trotzdem weiterspielte und so. Auf irgendeine sehr individuelle Art und Weise werde ich spielen können. Das war mir klar. Und dann hilft mir natürlich auch mein grenzenloser, fast pathologischer Optimismus, der dann sagt, ach komm, das Leben liegt vor dir, du machst da schon was draus, ne?
Julia. Ja, Kopf hoch. Also ja, aber das finde ich auch so wichtig, Julia, weil da gibt es ja auch Menschen, die leider dann sich selbst so negativ konditionieren und nicht diese Kämpfernatur haben. Und manchmal ist es Wahnsinn, was der Mensch auch erreichen kann, auch durch seine Willenskraft. Also natürlich, manchmal ist es so, dass du auch durch Willenskraft nichts mehr verändern kannst, aber du hast es ja allen bewiesen, dass es eben doch geht, ne?
Soll ich dir eins sagen?
Ja, bitte.
Ich glaube sogar, dass dieser, also wirklich schwere oder Moment, wo alles hätte vorbeikommen sein, mich erst zu dem Profi gemacht hat, der ich nachher wurde. Denn ich habe meine linke Hand in einer Art und Weise trainiert, um die wieder fit zu kriegen. Mhm. Dass nachher, Jahre später, haben immer die Pianisten zugesagt, sag mal, bist du eigentlich Linkshänder? Weil du spielst die ganzen Dinger, links, das weißt du so, das ist etwas, was man als Pianist, gerade im Jazz, ist man gewohnt, dass man da Akkorde drückt, weil die Rhythmusgruppe spielt und so weiter. Aber dass man die linke Hand so stark und mächtig ist, dass man sich auch selbst begleitet, ohne Rhythmusgruppe, das ist vielleicht auch eines meiner Alleinstellungsmerkmale. Und das kommt meines Erachtens auch von diesem Unfall. Das, weil ich einfach wie ein Geisteskranker an der linken Hand geübt habe, um die wieder fit zu kriegen.
Aber
unter Tränen.
Ich glaube auch, es war ein harter Ritt für dich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zuckerschlecken war. Ne? Das war natürlich auch mit viel Schmerzen, mit viel Disziplin, mit viel Entbehrung, mit viel Frustration verbunden, kann ich mir vorstellen. Aber es hat sich ja gelohnt, lieber Julia. Insofern. Das ist eine ganz fiese Frage, ich weiß. Aber du hast in deiner Karriere ja bereits mit Joe Cocker, mit Chuck Berry, mit Pur, mit vielen Größen vor einem großen Publikum gespielt. Wenn ich dich jetzt frage, nach dem Live-Act, den du bis heute tief im Herzen trägst, irgendwie eine Show, eine Vorstellung, Vorstellung, wo du sagst, das war so unglaublich toll, ich war so überwältigt, es kam so viel Liebe vom Publikum oder ich habe Gänsehaut gespürt, weil es einfach so eine tolle Interaktion war. Ich weiß, fiese Frage nach so einer langen Karriere, aber hast du irgendwas in deinem
Kopf? Kann ich dir ganz genau sagen. Ich hatte das Glück im Zuge eines Jazzfestivals, was immer auf Tour ging hier, von Carsten Janke, dem großen, muss man sagen, Jazz-Impressario, initiiert. Und da hatte ich die Gelegenheit, mit internationalen Stars des Jazz zusammenzuspielen. Unter anderem war bei einer Tour ein Mann dabei, der hieß Les McCann. Und Les McCann wird dem breiten Publikum vielleicht nichts sagen, ist ein Mann, der hatte mit Eddie Harris zusammen bei einem Montreux Festival in der Schweiz einen wahnsinnig großen Hit zu der Zeit. Und man nennt das so diese Hardbop-Zeit, ne? Das ist so ein bisschen Rhythm, so wie Ramsey Lewis gibt's die In-Crowd und er hatte eben diesen Hit Compared to What. Hören Sie da mal rein. Les McCann und Eddie Harris Compared to What. Das war damals ein sehr rhythmisches Art und Weise, Jazz zu spielen und das war auch aus dem Moment geboren, er hat mir das nachher nochmal gesagt. Das Lieblingsstück von Bill Clinton übrigens, der auch Saxophon spielt. Auf jeden Fall, mit dem Mann ging ich auf Tour und wir haben uns so blendend verstanden. Und diese Tour war so großartig. Und wie du sagst, da war so viel Liebe und so viel Zuneigung und so viel, und auch von meiner Seite natürlich so viel Respekt diesem gestandenen, großartigen Musiker gegenüber. Und der übrigens auch wie ein kleines Kind ist eigentlich, innerlich, wie ein Kind, der freut sich über die Musik. Und das ist also wirklich, das ist ganz großartig. Und der hat mich dann eingeladen nach Los Angeles zu einer Albumsession. Muss man sich vorstellen, der so ein Typ, der wohnt in Los Angeles und hat mich in seiner Prime noch, ne, also in seiner Hochzeit, mich als kleinen Hamburger Pianisten so, ne, eingeladen und gesagt, was, ich mache mit dir Aufnahmen. Und dann sind wir ins Studio gegangen, haben nichts vorbereitet und wir sind ins Studio gegangen und haben eine Session gemacht und dieses Album ist nach wie vor mein absolutes Lieblingsalbum. Das heißt Pacific, also
welche Jahreszahl?
1997.
97, okay, 90er. Mhm.
97?
Auf jeden Fall in den 90ern. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie 2000er, sondern dass man ungefähr nochmal das einordnen
kann. Ich hoffe, ich bin
kann,
richtig, ja, aber doch. Pacific, die Platte kriegt man auch gar nicht mehr. Also okay. wenn dann höchstens mal über meine Homepage versuchen, das zu bestellen oder so. Bei Maike, die da im Büro sitzt, die kriegt den vielleicht irgendwo her. Aber das sind so hinreißende Stücke, weil ich natürlich genau weiß, das kommt aus dem Moment und dann haben wir uns die Bälle zugespielt und ich glaube, ich habe noch nie ein besseres, lebendigeres, improvisierteres, aus dem Moment geborenes Schön. Album aufgenommen wie da. Und das wird vielleicht das Highlight meiner Karriere.
Schön, also da strahlst du und das finde ich toll, wenn man das so präzise gleich raushauen kann. Weil also ich habe das auch schon häufiger erlebt, dass dann überlegt werden muss. Weil man, ich meine, dann nochmal, du hast so viele Highlights in deiner Karriere, aber toll, dass du sagen kannst, dass das über allem steht. Also finde ich spannend.
Man muss das auch verstehen, natürlich aus dem Zusammenhang.
Ja, natürlich.
So klar. Also ich würde natürlich auch sagen, ey, mit Abi zu spielen, damals war
groß. Damit und machst du ja niemanden schlecht, ne? Also um Gottes Willen. Das ist ja klar, ne?
Mein Klavierhelden und so weiter, weißt du, mit denen habe ich ja auch zum Teil noch zusammengespielt, also das war schon toll. Aber das war eben ganz besonders noch.
Wir beide sind ja in den 50ern und wie ist es bei dir? Du wirkst auf mich unglaublich energetisch, unglaublich lebensbejahend.
Dafür siehst du jünger aus.
Ja, komm, du hast aber wahnsinnig viel Energie. Machst du dir trotzdem manchmal ganz bewusst die eigene Vergänglichkeit bewusst? Mal bewusst, mal aber auch unbewusst, weil ich merke immer, man kommt jetzt in ein Alter, also du hast auch deine Eltern schon verloren, hast du ja erzählt. Mein Vater ist jetzt leider sehr, sehr schwer krank, deswegen frage ich das. Man will es ja eigentlich verdrängen, man will das Leben feiern, Leben umarmen, aber dieses Thema ist leider da und das rückt halt näher, wenn man älter wird. Lässt du das mal zu oder wie gehst du mit diesem Thema eigene Vergänglichkeit und ja, wir alle müssen mal gehen von dieser wunderbaren Welt.
Ja, das ist leider ein Thema, was einen immer mehr beschäftigt, je älter man wird. Klar versuche ich genau wie du wahrscheinlich gesund zu leben und das natürlich noch rauszuzögern, soweit das geht. Ich bilde mir ein, auch das Glück zu haben, dadurch, dass ich Tischtennis spiele und Klavier spiele, nochmal so einen kleinen Lebensverlängerungsbooster
gewählt zu haben. Joja untertreibt, er platzt vor Energie, kann ich nur sagen. Also hat so viel, das strahlt so aus. Also.
Ja, aber du, klar, irgendwann ist vorbei, ne? Also vorbei ist vorbei und es wäre natürlich traurig, wenn es nicht so wäre. Aber wir wollen natürlich alle ewig leben. Und ich habe zum Beispiel jemand, der das Leben so liebt, zum Beispiel Otto Waalkes, habe ich neulich drüber gesprochen. Für den wird das Altwerden richtig schwierig. Der will nicht alt werden, der will nach wie vor jung bleiben, weil das Leben ihm so viel gegeben hat und der so gerne lebt und so geht's mir genauso und so wird's dir auch gehen.
Ja.
Wir haben einfach so viel noch und ich versuche einfach jetzt auch, deswegen war auch die Frage berechtigt, willst du jetzt dich da noch ins Brandenburger Tor stellen? Und
nein, aber so war das natürlich nicht gemeint, sondern nur, ne?
Aber man überlegt sich natürlich ganz genau jetzt, eben. Was macht man noch, was macht man nicht?
Genau.
Oder reise ich lieber mehr und lerne die Welt kennen und lerne noch andere Menschen kennen und so weiter. Also das und was habe ich überhaupt noch beruflich vor? Was will ich? Ich mache jetzt wirklich nur noch das, was mir Spaß macht. Ich mache wirklich nur noch das, nicht mehr, was ich ich muss, sondern das, was mir Spaß macht. Und das ist vielleicht die einzige Erkenntnis, die ich jetzt sozusagen aus diesem Gedanken habe.
Kann ich dir auch nur genau dich unterstreichen und sagen, dass ich das Wunderbare am Älterwerden finde. Es gibt viele Dinge, auf die kann ich verzichten, aber dass man eben tatsächlich viel besser auch filtert und genau weiß, was einem gut tut, welche Menschen einem gut tut und dass man eben sagt, hey, ich muss nicht mehr wie mit 20 auf allen Hochzeiten tanzen, muss nicht immer gucken, dass ich auch überall irgendwie einigermaßen gefalle. Jetzt ist es so, take it or leave it. Wir wissen, wir können nicht allen Menschen gefallen. Das sind so Dinge, die finde ich sehr gut, wenn man älter wird. Und das lässt einen auch ein bisschen entspannter immer auf den neuen Tag blicken.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das Gefühl, man rückt auch mit seinen Kumpels wieder ein bisschen näher zusammen. Also ich habe das ganz deutlich. Ja. Ne, meine Kumpels, die mit denen ich durch dick und dünn gehen kann, bin ich deutlich viel mehr zusammengerückt. Gestern Abend zum Beispiel hat einer meiner Kumpel seinen Schlüssel verloren und ist gestrandet an einer Tankstelle hier, Sievekingsallee, und saß da frierend vor dieser Tankstelle und hatte keinen Schlüssel mehr. Da bin ich natürlich nachts um 2 hingefahren und habe den abgeholt und der hat bei mir übernachtet. Das sind so Freundschaftsdienste, finde ich, die gehören sich einfach. Und das würde er genauso für mich machen. Ne? Und das tut einem dann auch gut, so eine Freundschaften.
In welchen Momenten verspürt auch so ein lebensbejahender, so ein energetischer und optimistischer Mensch mal eine innere Traurigkeit, eine Melancholie? Weil ich glaube, das gehört ja zu einem Künstler auch dazu. Ich kann mir das bei dir vorstellen, aber nicht so leicht, weil ich glaube, du bist ein Mensch, der einfach das Leben eher feiern möchte und nicht so gerne traurigen Gedanken geht. Aber gibt es das auch mal, einen melancholischen, einen traurigen Event?
Ich habe diese Art von Depression, kenne ich, die senkt sich wie eine Glocke über mich, wenn ich krank bin, wenn mein Bewegungsradius eingeschränkt ist. Das merke ich und das war bei meinem Vater übrigens genauso. Als dessen Bewegungsradius eingeschränkt war, hat er gemerkt, dass er am Leben auch nicht mehr so viel Spaß hat und dann wurde er ein bisschen düsterer. Und das ist etwas, zum Beispiel, ich habe mir gerade meine Hüfte machen lassen, damit mir das nicht passiert, gerade neu tatsächlich.
Ja, aber hat alles toi, alles
gut. Ja, also glaube ich, kann mir ganz normal gehen.
Ist ja heute auch inzwischen, glaube ich, ein Routine.
Kann wieder sehen. Ne? Also alles gut.
Ist mit dem Flickflack hier reingekommen, meine Damen und Herren.
Nein, aber einfach, weil ich, na klar, durch den viel Sport, ich gemacht habe und dieses Ping-Pong und was ich was alles, da hatte ich einfach eine Arthrose in der Hüfte. Das ist heute auch überhaupt gar kein Ding mehr. Man kann sich die neu machen lassen und ich bin jetzt nach 200 Monaten laufe ich wieder wie ein...
Super.
Das ist super, aber ich kenne, nur mal, um das kurz zu beantworten, ich kenne diesen Gedanken, ich finde es furchtbar, ich mag das überhaupt nicht, wenn plötzlich alles keinen Sinn mehr hat und ich kenne das nur, wenn ich krank bin.
Okay, gut, aber das ist ja schön, dass es nur dann ist, also es gibt sonst keine, weil das muss ich bei mir kritisch sagen, gerade in dieser Jahreszeit, ich bin froh, wenn ich in die Sonne abzischen kann, je älter ich werde, das ist ein Nachteil des Älterwerdens, mich macht, ich liebe Hamburg, aber der Hamburger Winter macht mich fertig.
Es gibt 2 Monate, wo du weg musst, das ist der November und der Februar.
Ja, das stimmt.
Wo machst du?
Ja, wir haben auf Ibiza ein kleines zweites Zuhause, aber jetzt wollen wir ein bisschen auf die Kanaren nochmal oder vielleicht mal nach Florida, ne? Aber das hilft wirklich, aber es ist so gemein, weil es gibt ja Millionen Menschen, die können das nicht, insofern will ich auch ja nicht so jammerig rüberkommen, ne? Das muss man auch nochmal dahinterher schieben, weil viele, die hören dann zu und sagen, was haben die denn jetzt für Luxusprobleme? Ich sitze hier seit Jahren und habe 3 Wochen Urlaub und mache dann mal im Sommer mir was Schönes, ich muss es auch im Winter aushalten, also es ist ja kein Drama. Aber
es ist ja nicht so, dass wir würden es ja auch aushalten.
Ja, aber die Dunkelheit, die macht mich zunehmend fertig, je älter ich werde. Das ist zum Beispiel ein Nachteil des Älterwerdens, sage ich ganz ehrlich. Ja. Weiß nicht, bei dir macht es nichts aus, oder?
Okay. Das macht mir auch was aus. Und wenn man jedem einen Tipp geben kann, vor dem Winter, also sagen wir Ende Oktober, Anfang November, nochmal eine Woche in die Sonne. Ja. Wenn das geht, dann bleibt man nämlich den Winter über gesund. Dann hat man einmal nochmal Vitamin D getankt und dann kommt man nämlich klar. Also das ist mir so klar geworden jetzt, gerade im letzten Winter.
Und Vitamin-D-Tabletten nehmen. Es bringt was. Also Vitamin-D-Präparate kann ich auch nur als Tipp raussenden. Joja, gibt es noch einen ganz großen Traum, den du dir unbedingt erfüllen möchtest? Weil ich glaube, wir alle haben in unserem Leben Träume. Träume ist ein Wort, das man sehr dehnen kann. Die einen träumen groß, die anderen träumen klein. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch sehen, machen, tun? Und das muss jetzt auch bald passieren, weil irgendwann ist es zu spät dafür.
Ich habe ja das große Privileg und das große Glück, dass ich durch meine Konzerte sehr viel von der Welt schon gesehen habe. Auch wunderschöne Orte. Ich bin jetzt im nächsten Jahr wieder in Kathmandu, in Nepal bei einem Konzert. Ich bin viel unterwegs in Südostasien. Ich fahre sogar nach Saudi-Arabien in die Wüste. Ich bin war letztes Jahr auf den Galapagos-Inseln über ein Konzert, was ich da in Ecuador gegeben habe. Das heißt also, ich habe schon tolle Ecken gesehen von der Welt. Wenn ich beruflich noch was machen möchte, und da raten mir alle ab übrigens, mein Management und alle, die mit ihm sind, ich möchte noch mal einmal so eine richtig tolle, große Klaviershow auf die Bühne stellen, wo ich jedem, der sich sonst für Musik, Klaviermusik nicht interessiert, einmal zeige, was für eine coole Angelegenheit das ist, was da drin ist und was da drin steckt. Und zu dem Zweck mache ich, du bist der Erste, dem ich das sage jetzt gerade, zu dem Zweck baue ich, weil ich nämlich angesprochen wurde vom Wacken Open Air, einen Heavy-Metal-Flügel.
Geil.
Also nur aus Metall, der Pyro integriert hat und mit dem man mit der Flex, wo man mit der Flex drauf kann, und werde da harte Heavy-Metal-Musik auf Klavier spielen beim Wacken Open Air. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas auch für eine große Bühne dann eine tolle Sache wäre. Das ist das allererste Mal, dass es sowas gibt. Gibt es auf der ganzen Welt noch nicht. Und das baue ich jetzt. Den baue ich jetzt.
Das ist ja super. Und ich sehe dich dann in 3 Jahren in Las Vegas mit einer eigenen Show. Jo, ja, pass mal auf.
Du, ich würde mich nicht mehr, wenn es eine Las Vegas Show gäbe, über 2 Monate würde ich das machen. Natürlich, klar. Okay. Das würde mir viel Spaß machen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt mal das primäre Ziel.
War jetzt auch nur so ein Impuls.
Das primäre Ziel wäre, für ein großes Publikum das Klavier aus dieser etwas verstaubten Ecke rauszuholen und da eine große Show draus zu machen, die trotzdem Qualität hat. Ne, wo die Leute wissen, der kann was, das hat Substanz, und trotzdem sind wir blendend unterhalten. Aber alle raten mir ab, weil die immer sagen, du, das machst du schon inhaltlich so gut, warum musst du dann jetzt sozusagen das visuell auch noch unterstützen? Das brauchst du doch gar nicht.
Ja, aber es gibt immer Leute, die dann rummeckern, irgendwas zu kritisieren haben. Ich finde das toll, und ich finde es vor allem toll, dass du für mich auf jeden Fall deine kindliche Begeisterungsfähigkeit bewahrt hast. Und da würde ich gerne wissen, wie schafft man das? Ist das einfach ein Grundnaturell oder kann man das auch trainieren? Weil du hast vorhin so schön gesagt, man kann auch das Glück am Schopf packen und man kann auch gezielt was dafür tun, dass man Glück erntet. Kann man auch was gezielt dafür tun, dass man begeisterungsfähig bleibt? Weil das finde ich was ganz Wunderbares. Ich möchte auch begeisterungsfähig
lange bleiben. Kann ich schwer beantworten. Ich weiß bloß, dass, und das ist, wird dir genauso gegangen, und das geht mir auch leider so, und ich habe mit vielen Musikern darüber gesprochen, leider lässt die Begeisterungsfähigkeit im Alter nach. Also wenn ich überlege, wie ich getroffen wurde von Musikstücken im Teenageralter, auch später so in den 20ern, wo ich gedacht habe, boah, ist das irre. Und ich habe mir das den ganzen Tag angehört. Ja. Cool. Das lässt leider im Alter nach. Ich denke, man vielleicht lässt es auch nach, weil man mehr weiß und dann eben auch das eher so durchanalysiert. Das hat Quincy Jones mal gesagt. Er sagt, er empfindet es als Zumutung, dass er kein Stück mehr hören kann, ohne es sozusagen zu skelettieren.
Zu sezieren und alles. Naja, ja.
Und das ist schade, weil der Genuss dadurch leidet. Aber die Begeisterungsfähigkeit für etwas und der Spaß an etwas, das muss man sich bewahren. Und wie gesagt, ich habe große Vorbilder. Und ein Vorbild dafür ist Otto. Otto Waalkes tatsächlich. Ja. Der ist nach wie vor ein Genie, begeisterungsfähig, fröhlich, unfassbar lustig, sehr, sehr, aber auch sehr, ist auch ein Gentleman und hat Benehmen. Das mag ich einfach, solche Leute. Und solche Vorbilder habe ich.
Ja, und ich feiere Otto auch. Da kann ich jetzt aber sagen, ich finde es ganz spannend, dass du ihn privat gut kennst. Ich habe ihn 2-mal interviewen dürfen und ich finde ihn einfach großartig. Was ich schade finde, es war schwer, durch die Schale des Künstlers Ottos zu durchdringen. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, das will er nicht. Das ist sein Heiligtum, er schützt sich. Das wäre natürlich mal für einen Journalisten ein Traum, dass man mal den ungefilterten Otto erlebt. Ich glaube, das lässt er nie, wird er nie mehr zulassen in seinem Leben, oder? Ja, das ist klar, aber nicht immer, das ist ja Freundschaft. Also, dass er jetzt im professionellen Gespräch, glaube ich, wird er immer ein bisschen in seiner Rolle verharren. Meinst du nicht?
Du darfst nicht vergessen, Otto Waalkes wird von 99,9% der Deutschen gekannt. Also, die kennen den alle.
Das ist eine Ikone, klar.
Und überleg dir mal, was das auch mit einem macht und wie natürlich und bodenständig der trotzdem geblieben ist. Das musst du dir mal vorstellen. Wie viele Leute heben ab oder was ich was, keine Ahnung. Es gibt noch einen Künstler, einen Comedian, den ich wahnsinnig schätze, mit dem ich auch sehr, sehr eng befreundet bin. Das ist Bastian Pastewka. Und Bastian Pastewka ist auch ein wahnsinnig bodenständiger, und wir teilen so ein bisschen dieses Nerdtum, in dem wir uns reingraben in so Dinge. Und von denen lerne ich eine Menge. Auch diese Begeisterung und dieses Kind, was du ansprachst gerade, diese kindliche Begeisterung für etwas. Und ich habe viele Freunde auch jetzt, die nicht so bekannt sind, die eben auch für Dinge brennen. Ich habe einen Freund zum Beispiel, der wollte immer Eisenbahnlokführer werden. Und der ist dann gegen alle Widerstände, ist der Lokführer geworden und hat inzwischen sein eigenes Eisenbahnunternehmen gegründet und ist Multimillionär geworden.
Geil.
Warum? Nur weil er Lokführer werden wollte. Weißt du, und das ist auch so eine Begeisterungsfähigkeit. Und mit dem teile ich auch so dieses Nerdtum. Der spielt auch Tischtennis und so Scheiß. Also, weißt du, das ist so, wo du denkst, ja, man trifft sich da auf so einer Ebene.
Hast du ein ganz besonders schönes Lebensmotto, das du mit uns teilen möchtest? Es gibt diverse, ich weiß, aber vielleicht fällt dir ja so ganz spontan ein Satz ein, wo du sagst, ja, das ist es, das bringt das auf den Punkt.
Ach, es gibt tolle philosophische Aussprüche, aber ich habe jetzt mal so in eine andere Richtung gedacht gerade. Wenn es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, wenn man das, was du gerade gesagt hast, wenn man seine Begeisterungsfähigkeit behält, wenn man für Dinge brennt, das ist vielleicht etwas. Das habe ich leider auch im Freundeskreis erlebt, dass Leute aufgehört haben, für etwas zu brennen. Und dann verkastet man doch
diese einfach. Routine, einfach ja. So in Routinen dann genau. Verharren und
ja, und man plötzlich wird das Feuer geht verloren, ne? Also Feuer für etwas behalten und neue Dinge ausprobieren und dann auch einfach mal ins Wasser, ins kalte Wasser springen und die Dinge ausprobieren, auch wenn sie dann schief gehen könnten. Das ist sehr bewusstseinserweitern und das macht was mit einem. Und ich glaube, ist auch ein Schlüssel zum Glück.
Das ist ein gutes Stichwort, weil Glück ist das, was wir alle erstreben und Glücksmomente sind was ganz Wunderbares, aber auch sehr flüchtig. In welchen flüchtigen Momenten empfindest denn du das pure Glück? Weil das ist nicht so oft, wie glaube ich, wir wünschen uns das viel häufiger, aber wenn man ehrlich ist, so dieses pure Glück, das einen durch den ganzen Körper durchfährt, das ist selten. Und wann ist das bei dir? Wann hast du solche Momente?
Für mich ist hängt der Begriff Glück sehr viel mit dem Begriff Freiheit zusammen. Also wenn ich ein Stück spiele und merke, dass ich plötzlich eine größtmögliche Freiheit habe, Dinge zu gestalten und zu spielen und musikalisch zu entwickeln, das ist, dann erfüllt mich das mit Glück, wenn ich dann da was draus mache. Genauso aber, wenn ich zum Beispiel mit dem Kiteboard und meinem Kitesurf in den Wellen bin und einfach nach links oder nach rechts oder wohin auch immer ich fahren will und diese Freiheit spüre, dahin zu fahren, wo ich will und nur der Wind ist derjenige, der mich lenkt, dann spüre ich auch plötzlich großes Glück. Und insofern hängt der Begriff Freiheit auch mit Glück zusammen. Und wenn du dann in China bist und siehst, wie die Leute gegängelt werden und so weiter und jede zweite Frage ist, how can you be creative? Dann sage ich, ja, da musst du loslassen. Du musst frei sein, du musst deine Gedanken schweifen lassen. Und dann war ich mit so einer chinesischen Dedikation, das würde jetzt zu weit führen. Aber
ist auch ein Thema für sich, du bist ja auch in China bekannt, aber also ich könnte mit dir jetzt auch noch 2, 3, 4 Stunden weiterreden, aber ja. Ich habe nur einen, das muss ich sagen, liebe Zuhörer und Zuhörer, das ist nur eine Nuance von dem, was Yoga alles zu erzählen hat und was er alles erlebt hat und was er für eine wahnsinnige Vita hat. Also das muss ich dazu nochmal betonen. Okay, aber bitte, du wolltest mal letzte
Frage. Nee, bitte. Also diese chinesische Dedikation, mit der war ich in Brunei, weil ich da ein Konzert gegeben habe.
Ja.
Und dann sahen wir auf einem Markt, beziehungsweise wir gingen an einem Markt vorbei und da saßen zwei kleine Kinder und haben aus einem Pappkarton eine Murmelbahn gebaut. Und die Chinesen standen davor ungläubig. Und dann stupst der eine den anderen, see, this is what happens when you leave kids alone, they get creative. Das heißt also, die sehen, guck mal, da kommt die Kreativität her. Die Kinder hatten den ganzen Vormittag, haben sich gelangweilt, die Eltern waren auf dem Markt und dann haben sie sich aus einer Murmelbahn gebaut. Und da ist plötzlich der Ursprung einer Kreativität. Und warum leiden die Chinesen so, dass, also hier und da inzwischen machen sie natürlich auch, haben auch gelernt daraus, weil sie natürlich alles kontrollieren. Und wenn du so viel kontrollierst, dann nimmst du den Kindern auch die Freiheit. Das ist auch das Schweizer Schulsystem, ganz schlimm. Sagen wir mal, ein Schweizer Künstler von internationalem Ruf, der sozusagen aus Österreich kommen ganz viele. Da ist wahnsinnig viel Kreativität und Freiheit und so weiter. Ne? Und wenn das jemand ist wie Conchita Wurst, ist mir egal. Ne? Genau, weißt du, da ist viel Kreativität und so aus der Schweiz kommt da gar nichts.
Mir fällt nur Andriella ein. Ist das nicht in Schweizer oder ist das auch ein Österreicher? Jetzt bin ich gerade überfragt.
Andriella ist Österreicher, aber
stimmt, der ist
aber
ein Österreicher.
Gab mal, ja. Aber es gab mal.
Hast recht, wer ist denn aus der Schweiz?
Ja, Beatrice Egli und DJ Bobo, ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Und früher so ein Emil Steinberger,
ja,
so
ein Comedian. Ja, sowas, aber wenig, du hast recht, wenig.
Und Yellow gab's mal eine Band.
Stimmt, aber die sind natürlich.
Ja, genau, weißt du, die kamen dann auch aus einer Züricher Subkultur.
Okay.
Aber Subkultur ist so wichtig und Subkultur ist das die Abwesenheit von Kontrolle. Wo kamen denn die ganzen Neuerungen? Paris um 1900, als rund um den Montmartre nur ein Polizist, um den ganzen Red Light District zu kontrollieren. Und da haben sich dann plötzlich Satie und die ganzen großen Komponisten und Maler getroffen und die entwickelt. In den 40er Jahren in New York, das war ein kriminalistisches Fukushima, was da los war. Und da wurde der Bebop in den Jazzclubs und was da an neuer Musik entstand. Berlin 80er Jahre auch. David Bowie war in Berlin und jetzt Berlin auch wieder, muss man sagen. Ne? Zwischenzeitlich um 2000 übrigens, man glaubt es kaum, Seoul. Seoul in Südkorea hat eine wahnsinnig lebendige Subkultur und deswegen wird auch nicht in ganz Asien immer auf Korea geguckt, was gibt's da Neues? Und das ist wahnsinnig spannend. Also, das wollte ich jetzt nur mal ganz kurz zu dem Thema
sagen. Total spannend. Was würdest du dem 18-jährigen Joja mit dem Wissen, was du heute hast, auf den Weg geben, wenn du ihm in einen Traum was flüstern könntest? machst eine Zeitreise und kannst deinem eigenen Ich was ins Ohr flüstern.
Also ich würde tatsächlich viel genauso machen, aber ich wäre natürlich sehr viel fokussierter noch und sehr viel klarer in dem, wo der Weg hin ist, weil ich natürlich weiß, wo der Weg jetzt hingeht. Das kann natürlich ein 18-jähriger Jo ja noch nicht wissen.
Aber das ist ja der Vorteil, ja, ne, dass du eben da ja sozusagen dir was.
Also was würde ich machen? Ja. Ich würde mehr Repertoire aufbauen noch. Mhm. Also klassisches und auch Jazz und überhaupt insgesamt. Ich würde einfach noch mehr Basis schaffen, denn durch diese Basis kommt auch wieder neue Ideen und neue Kreativität aus, und die, also ich bin eh schon breit aufgestellt, jetzt schon, aber ich würde da, glaube ich, noch mehr dran arbeiten, und das braucht Zeit, und diese Zeit, wenn ich 18 bin, hätte ich nochmal 10 Jahre Zeit, nochmal mehr zu lernen. So.
Dann wünsche ich dir erstens ganz viel Spaß am Brandenburger Tor am 31. Dezember. Möge das Experiment gelingen und du sagen, das war eine gute Idee. Ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und das war eine gute Entscheidung. Ich habe da Spaß und natürlich ganz viel Erfolg für deine Shows im neuen Jahr. Spiel doch mal leiser, die du jetzt fortsetzt bis zum Oktober, glaube ich, 2024. Danke, dass du bei mir in der Wohnküche warst und alles Gute dir.
Vielen Dank für die Einladung, hat super viel Spaß gemacht.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.